Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ich würde jetzt am liebsten halt nächstes Jahr nach Glasgow reisen. Und gegen Celtic Glasgow spielen. Was glauben Sie, wenn jetzt das möglich wäre, wenn das jetzt ein Wunschkonzert wäre und du läufst da in dieses Stadion, voll wird es wahrscheinlich dann nicht sein, weil sie, ich weiß nicht, ob sie uns kennen in Glasgow, aber, und du läufst in das Stadion und würdest gegen Celtic Glasgow spielen. Ich meine, wahnsinnig wäre, würde mir jetzt nicht dagegen. Ich bin ja jetzt keine 20 mehr. Ein Nagelsmann könnte mir jetzt sagen, nein, das braucht er jetzt noch nicht, aber der spielt ja Champions League, weil der hat noch lang genug Zeit, aber bei mir ist es nicht so, ich habe immer so lang Zeit.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Er hat nicht mehr so lang Zeit. Christian Streich war das vom SC Freiburg vor dem Spiel wohlgemerkt gegen den FC Schalke 04 und nach diesem 32. Bundesligaspieltag sehen wir, könnte doch ganz gut klappen mit Glasgow. Und damit herzlich willkommen zum Rasenfunk zur Schlusskonferenz Nr. 122. Wir sprechen über den 32. Bundesligaspieltag und während die Saison auf die Zielgerade einbiegt, biege ich nach Berlin ab, denn ihr hört uns heute in einem ganz besonderen Setup. Ich bin hier vor Ort in den wunderbaren, weitläufigen Hallen des Brennerpasses und begrüße zu meiner Rechten Rüdiger Rudolf. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Sehr schön.
Herzlich willkommen in meinen Hallen.
Es ist beeindruckend. Das ist die größte selbstgezogene Avocado-Pflanze, die ich jemals gesehen habe. Das ist doch eine Avocado, oder?
Das ist eine Avocado, ja. Ich habe zwischendurch mal gedacht, ob man sie vielleicht oben hätte mal ein bisschen beschneiden sollen, damit sie nicht erst ganz oben so weit auseinander geht, aber ja, es ist eine Avocado. Und genau, wir haben sie irgendwann als Feuchtgebiete rauskamen, haben wir sie gezogen.
Klar. Wann auch sonst?
Du hast Feuchtgebiete nie gelesen?
Nee, wo ist bei meinem Verlag erschienen, ne?
Okay. Dann geht's, Ziehen von Avocados hat da durchaus seinen Platz in diesem Buch.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Ich kenne das ja noch aus meiner Zeit bei Neon. Mir hat es eine Neon.de-Userin damals empfohlen.
Okay.
Das sind so Konversationen, die ich so geführt habe beruflich. Und ihr habt schon gehört, Bernie Meyer, die zweite Hälfte des Brennerpasses. Brenner oder der Pass?
Die bessere Hälfte. Das, siehst du, ich habe auch schon Luft geholt, um das zu sagen.
Okay, der Brennerpass-Bundesliga-Podcast ist der volle Name.
Genau. Sollten alle hören, habe ich jetzt in den letzten Folgen schon so häufig gesagt, dass das schon hoffentlich viele Rasenfunkhörer tun.
Ja, hat funktioniert.
Und wir werden später ja auch noch, so wahrscheinlich in 3 bis 4 Stunden, so wie ich den Rasenfunk einschätze, ja auch noch nochmal für euer Format sprechen.
Na klar.
Den unerwarteten Einstieg habe ich euch jetzt geklaut mit der Avocado. Das tut mir ein bisschen leid.
Ich habe noch einen für später dann.
Ne? Okay. Wir sind gespannt. Wir sprechen über den 32. Bundesligaspieltag. Ich kann das allerdings nicht tun, ohne vorher Thorsten, Thomas und Johannes gedankt zu haben. Ihr seid für den Rasenfunk wie ein Freitagsspiel zwischen Köln und Werder für den 32. Bundesligaspieltag. Es wäre wesentlich weniger spaßig ohne euch. Ihr habt uns unterstützt unter rasenfunk.de/unterstützen. Kann man das tun? Und vielen Dank dafür und für alle anderen, die das jetzt vielleicht genau in dieser Sekunde machen. Aber jetzt gehen wir rein in den Spieltag und sprechen über den Abstiegskampf. Und da hatten wir ein wesentliches Spiel gleich am Samstagnachmittag. Der FC Ingolstadt tritt an gegen Leverkusen und spielt Bernie 1:1. Und bei dem Spiel habe ich mich ehrlich gesagt die ganze Zeit über gefragt, was ist nur aus Leverkusen geworden? Das war fürchterlich.
Nehmen wir später nochmal Bezug auf das Streichzitat.
Ja, klar, gerne. Wir kommen ja auch noch zu Fragen.
Ja, gut. Ich wollte es mal nur so als Notiz, geistige Notiz. Ja, was ist mit Leverhausen passiert?
Leverhausen? War das schon der erste?
Nee, das ist, weißt du, was das ist? Das ist, wenn diese Louis van Gaal Parodie, die es da damals gab, Matze Knob heißt der doch, ne? Mhm. Der hat dann gesagt, ich denke, dass die Spiele gegen der Leverhausen ist kein Problem für die Mannschaft. Also du hast den Gomez-Virus. So, daher sage ich manchmal Leverhausen.
Du guckst dir Matze Knob Parodien an?
Nein, ich mochte nur diese Louis van Gaal Parodie sehr gern. Und es gibt wirklich die erste Inkarnation oder der erste Auftritt als Louis van Gaal hat er im Blickpunkt Sport. Und was er da abliefert, das ist so meisterhaft. Es ist so meisterhaft. Erzählt er über Luca Tonis Haargel und so. Ich will es gar nicht vorwegnehmen, das muss man sich anschauen. Es ist unglaublich lustig.
Okay.
Und so lustig war er nie wieder, weder als Kaiser noch als Kloppo, sondern das ist die
Essenz.
Ja, das ist die Essenz von einer guten Trainerparodie. Und den hat er nie wieder gehört, dass jemand so gut holländisch formt. Normalerweise gibt man nur so Floskeln wieder, ne? Du kennst ja irgendwie Happe Kerkeling, die Königin Beatrix. dass das jemand nach seinem Duktus so formt und anwendet und flexibel irgendwie so biegt und beugt und dekliniert. Fantastisch. Okay, aber zu Leverkusen. Ich habe heute im Doppelpass habe ich Rudi Völler gesehen. Und du weißt ja, Thomas Helmer stellt ja immer so neckische Fragen, ja, an die Leute, ja, die er kennt. Ne? Es ist immer, mir ist es eigentlich immer ein bisschen zu jovial fast, aber manchmal kitzelt da auch was ganz Gutes raus. Und zwar hat er heute gesagt, so, ja, das war ja eine versaute Saison und so, da waren sie sich einig und so, willst nicht mehr was anderes machen oder so. Und dann entstand so eine dramatische Pause, einerseits dadurch, dass der Ton immer ein paar Sekunden später ankommt bei so einer Schalte. Mhm. Aber das macht was auch mit der Mimik.
Von immer, München, ne, nach Ingolstadt, oder war...
Vom Flughafen nach, genau. Aber das macht ja auch was mit der Mimik, so eine kurze Wartepause. Ja. Ne? Dann er ist ein bisschen entgleist, dann hat er die Frage verstanden und dann für einen Moment, finde ich, fühlten sich seine Augen mit sehr viel Traurigkeit. Und dann hat er gesagt, aber was soll ich denn deiner Meinung nach anderes machen, Thomas? Und das hat gut subsumiert, auch die ganze Saison irgendwie. Also der hatte schon wirklich wenig Bock, jetzt da so weiterzumachen in der Saison. Da sind noch zwei Sachen passiert. Das eine im Spiel. Ich glaube, er ist nach 10 Minuten aufgestanden und hat angefangen.
Nach 8 Minuten.
Ja, okay.
Rüdiger ist hier für Face-Checking.
Ich bin Fact-Boy.
Ich nehme heute Abend eine völlig ungewohnte Position an.
Stat-Guy Rüdiger.
Ja. Ja,
und ist, ist er durchs Stadion gewandert, ne? Und natürlich war er in der Kabine, dann hat er mal hier mit den Spielern geredet und so. Aber es war auch einfach, es war so ein bisschen ein Gang der Verzweiflung, ne? Es war schon sehr ein desperates Umherwandern, der irrlichternde Völler irgendwie. Das fand ich sehr symbolhaft. Und, dann gab's noch auch im Doppelpass einen Kommentar von Armin Fee und dann hat er gesagt, weißt du, Rudi, es gibt doch auch was Positives. Jetzt können endlich mal die Leute still sein, die sagen, ja, Leverkusen, und muss doch mal endlich was gehen und so. Und das ist doch selbstverständlich, dass hier Champions League gespielt wird und unter Platz 3 oder so muss doch drin sein. Jetzt sind die endlich mal still, jetzt kannst endlich mal nächstes Jahr in Ruhe arbeiten. Und dann hat man gesehen, dann hat es wieder die 2-3 Sekunden Schallübertragung gedauert und dann hat man so, dann ging Völlers Gesicht so ein bisschen, hat sich was erhoben in ihm oder eine Last von ihm gehoben. Und dann hat er so gesagt, so, ja, das kannst du mal sagen, Armin.
Ja, aber das ist ja Quatsch.
Natürlich ist Quatsch, aber zwei Trainer sprechen sich, oder ja, also ja, ein Funktionär, ein Trainer sprechen sich halt quasi so gegenseitig aus dem Herzen, so nach dem Motto, gar diese Presse. Ich glaube, der steht sehr unter Stress. Und was tatsächlich jetzt mit Leverkusen passiert ist, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass unter Schmidt, das ist uns immer aufgefallen, teilweise sehr gut gespielt wurde. Und auch gute Visitenkarten in der Champions League abgegeben wurden. Es ist aber echt auch immer so ein bisschen Mr. Bean-mäßige Sachen schiefgelaufen. Und waren dann, wenn das passiert ist, wieder so späte Gegentore in der Champions League. Und wenn sowas passiert ist, dann kam es auch gleich mal zu einer kurzen Niederlagenserie oder so irgendwie einen drögen Unentschieden. Und dann das ganze Momentum, von dem man immer spricht, was man aber einfach auch braucht, wenn man irgendwie Dritter werden will, war dann wieder beim Teufel. Und insofern habe ich zwar schon verstanden, dass die mal nach einem neuen Trainer suchen, aber wir waren beide immer der Meinung, dass es auch sicher noch mal ein kurzes Aufbäumen, so kurze 4 Siege hintereinander gegeben hätte, die diese Misere jetzt vermieden hätte. Und Korkut kann das halt nicht erzeugen, also weder taktisch noch spielerisch noch motivationsmäßig.
Ja. Ja, ich fand eine Szene ganz interessant, und zwar nach dem Ausgleich, der ja 5 Minuten nach dem Rückstand fiel, Kopfball Kai Havertz am kurzen Pfosten, gab es natürlich die Einstellung auf den jubelnden Typhoon Korkut, also Sportberichterstattung geht ja nicht, ohne einen jubelnden Trainer zu zeigen oder einen, der einfach nur einen Schluck Wasser nimmt und dann stellt man fest, er reagiert gar nicht, aber innerlich kocht er, wird einem dann noch mitgeliefert. Und da lief ein Spieler quasi auf Korkut zu und er hat ihm ganz kurz in die Augen geguckt und dann aber sofort wieder weg und gejubelt. Und da dachte ich mir, Wahnsinn, der hat es nicht mal in diesem Moment geschafft, irgendwie da eine Stimmung auf den Spieler zu übertragen. Ich weiß nicht mehr, welcher Spieler es war, den hat man nur im Anschnitt gesehen. Aber ich finde alles, was der macht, wahnsinnig schwach von der Außenwirkung her.
Ja, wobei, ne, er hat immerhin diesen Abiturienten Havertz oder so, wie der heißt, 17 Jahre alt, hat er irgendwie spielen lassen statt Bellarabi. Und der hat immer das Tor gemacht. Also ich glaube, Fußball-Sachverstand ist ihm jetzt nicht vollkommen fremd. Ich fand ihn bei Hannover auch nicht so schlecht. Aber ich glaube, das ist eine Nummer zu groß. Ich glaube, wenn ich jemand von extern, oder hat er kam ja von extern, hat er nicht irgendwie die zweite da trainiert, oder?
Nee, genau, kam von extern.
Ja, und das finde ich halt, wenn du halt jemand noch so hoch manövrierst, dann ist es schon besser, du nimmst jemanden aus dem Verein, weil der den Druck nicht so hart spürt, weil er ja alles kennt, da das ganze Umfeld. Jetzt, wenn du so jemanden nimmst, für den es eigentlich jetzt nominell eine Nummer zu groß ist, weil er eigentlich ja nur einen Verein trainiert hat, der letztlich abgestiegen ist, und noch in einem völlig neuen Umfeld, in dem er dann quasi eigentlich auch noch mit einer Champions League präparierten Mannschaft spielen muss, ich finde es einfach auch zu hart. Also das, das tut mir fast ein bisschen leid für ihn. Und wundert mich gar nicht. Also es hat mich nicht gewundert, dass er da so ein bisschen ins Straucheln kam.
Na, was ja alle sagen, die Leverkusen enger beobachten, also gerade Journalisten, ist, dass es anscheinend sehr schwer sein muss, alles, was Schmidt ihm beigebracht hat, aus den Köpfen der Spieler rauszubekommen. Das heißt, jeder Trainer, der nicht einen ähnlichen Ansatz verfolgt, hat ein Problem. Was ich jetzt im Spiel gegen Ingolstadt halt krass fand, war, dass es halt 0,0 Aufbauspiel gab. Also ich habe mal rausgesucht, die erfolgreichen Pässe Leverkusens. Baumgartlinger auf 1 mit 38 gespielten, Wendell und Aranguiz mit 23 und dann schon Bernd Leno mit 22 erfolgreichen Pässen. Der ist der vierterfolgreichste Passspieler gewesen in diesem Spiel. Und so war das ganze Spiel. Und von Ingolstadt überrascht mich nicht, ehrlich gesagt, dass die so gespielt haben, wie sie gespielt haben. Das ist einfach Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber bei Leverkusen finde ich es Wahnsinn, dass die es nicht mal schaffen. Die waren jetzt in so einer Art Kurztrainingslager. Hat ja sehr gut funktioniert bei allen Mannschaften, die das gemacht haben, über den HSV sprechen. Ja, ja,
so. In Rotenburg waren die.
Wobei, aber dass die es nicht mal leicht schaffen, das Spiel aufzubauen oder zu beruhigen.
Wenigstens. Ja, die waren halt nervös, ne? Also Ingolstadt war ja relativ...
Du darfst das nicht mehr sagen.
Ist gut so. Sorry.
Kein Problem.
Die waren ja relativ... frech oder dreist, aber klar, die haben natürlich auch nicht so
viel aber zu verlieren. Also, dass es für Ingolstadt noch was wird, dann hätten sie aber schon das Spiel jetzt auch noch gewinnen müssen.
Ja, aber das haben sie ja nicht schlecht gemacht. Also gerade Lecky hat mir am Anfang ganz gut gefallen, so eine gute Stürme- und Drangphase gehabt.
Der Torwart kam umgetreten.
Und dann war es eigentlich schon so, dass Leverkusen dann nervös war. Also ich habe, also ich meine, wenn der Sportdirektor nach 10 oder nach 8 Minuten, sorry, einfach aufsteht und geht, dann... Also das ist dann, dass der ganze Korpus ist durchsetzt mit Nervosität und mit Unsicherheit, ob das jetzt nicht gleich alles entgleist. Das ist ja vollkommen klar, dass dann natürlich was das erste Opfer des Kriegs ist dann natürlich das Aufbauspiel und die Passsicherheit.
Ja, aber die Sache ist halt, also wenn man sich mal überlegt, was ein erfahrenerer Trainer gemacht hätte in der Situation, ein Huub Stevens zum Beispiel, der hätte gesagt, vergesst den ganzen Scheiß, den ihr beigebracht bekommen habt, wir machen jetzt hinten dicht und wenn ihr den Ball bekommt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder langes Holz oder ihr spielt den einfachen Pass zu dem, der direkt neben euch steht, wenn der nicht anspielbar ist, langes Holz. So hat Huub Stevens das 3, 4, 5 Mal gemacht. Und das ist auch nicht schön, aber das, was Leverkusen jetzt gerade macht, ist auch nicht schön. Also, und ich habe
das ist aber schön, aber es ist schön gedacht eigentlich.
Aber was glaubst du, hat Korkut denen gesagt?
Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ich glaube, der hat denen gesagt, ihr müsst aufpassen. Ingolstadt presst häufig. Guckt, dass wir über die Flügel kommen. Geht in die Zweikämpfe, alles raushauen. Ich glaube, der hat
heute sitzt Bellarabi auf der Bank.
Ja, das wird.
Warum eigentlich? Der ist nicht verletzt, oder?
Nee,
aber es haben so Chicharito und Brandt hat auf der Bank gesessen und Campbell auch.
Also Brandt hatte muskuläre Probleme, wenn ich es richtig gelesen habe. Und dann denke ich, dass es auch so ein bisschen so eine taktische Entscheidung war. Also Havertz kannst du halt eher so auf dem Zehner spielen lassen, während Bellarabi halt eher über die Flügel kommt. Und wahrscheinlich war, also wenn es einen Matchplan gab, dann hatte der wahrscheinlich schon damit zu tun, dass man Ingolstadt schon übers Zentrum auch knacken kann. Aber halt nicht so, wie sie es angegangen sind.
Ich glaube, dass Korkut sich allgemein so ein bisschen auch, weißt du, das ist so ein Trainer, der hat irgendwie, er hat zwar Hannover trainiert, aber der kommt dann plötzlich, der trifft dann auf ein Arsenal aus Spielern. Der ist da auch ein bisschen berauscht, glaube ich.
Ja. Ich glaube nicht, dass der noch berauscht ist.
Ja, jetzt nicht mehr.
Ja,
aber
als du da hinkam, hat er alles noch ausprobiert und funktioniert nicht.
Ja, genau, hat nichts funktioniert. Sehr gut. Sehr gut. Aber als du da hinkam, dachte ich so, hey, was hier alles geht, theoretisch.
Wie unsere Kinder bei Toys R Us, meinst du?
Ja, genau. Und ja, aber dann ist ja im Prinzip eigentlich schon der Abstiegskampfzug schon verpasst gewesen mit den.
Das ist wie wenn du dir ein neues Auto kaufst und du denkst, Wahnsinn, wie geil, aber dann stehst du genau im selben Stau im Berufsverkehr wie immer.
Ja.
Und denkst du,
das hab ich mir leider auch nicht,
habe ich noch nie, aber
ja, trifft ja. Sehr gut, finde ich, ja.
Ja.
Genau.
Okay, und was machen wir mit Ingolstadt? Ingolstadt 4 Punkte Rückstand jetzt auf den HSV. Das heißt, es ist noch nicht alles verloren, aber es ist natürlich sehr bitter.
Ja, es kommen Freiburg und Schalke, ne?
Genau, das ist das weitere Programm.
Gut, Schalke gewinnt man 6-0. Aber Freiburg lässt sich das nicht mehr so
die
Butter vom Brot nehmen. Es wird eher so ein Unentschieden oder so.
Aber der HSV holt keinen Punkt mehr, glaube ich.
Und dann wird's aber nicht, dann reicht's ja nicht. Vier Punkte reicht's nicht, ne?
Das wird zu knapp, da holt noch
jemand. Genau, und deshalb sage ich, that's it.
Das ist nicht so lange her, da habe ich Walpurgis im Interview gesehen, in der aktuellen Sportstudio. Und er hatte gesagt, wir beschließen die Saison auf Rang 15. Da musste der Sky-Moderator, nee, der Sportschau-Moderator lachen.
Das ist ein schlechtes Zeichen. Ja.
Es kam so aus dem Raus.
Da muss es Jochen Breyer gewesen sein, so von der Stimmlage her. Oder Katrin Müller-Hohenstein, die sind da kaum auseinanderzuhalten. So. Gut, und Leverkusen jetzt mit 37 Punkten, 3 Punkte vor dem Relegationsplatz, die werden eigentlich überall rausgerechnet, einfach weil es so viele Mannschaften, glaube ich, sind, die noch hinter denen stehen. Ja. Ich spiele jetzt noch gegen Köln, wo Stefan Kießling nochmal die scheiß Kölner
Rekord. Nächste Woche Derby.
Und dann in Berlin.
Richtig, ja.
Ja, das sind ja die beiden Mannschaften, die man einfach, oder beziehungsweise die Berliner, die man ja auch, kommen wir gleich dazu, die man einfach nicht wegkriegt da oben. Egal, wie beschissen
ist. Die kriegen sich gerade, glaube ich, langsam selber weg da oben.
Ja, ja. Nee, aber ich habe lange Zeit gedacht, die Tabelle wäre kaputt. Aber, also jetzt ist es passiert. Hertha ist jetzt heute eine Position tiefer geworden.
Ja, aber trotzdem, sie sind immer noch in diesen,
aber immer noch da oben.
Unverrückbar, ja. In diesen Europa League-Rennen.
Aber, naja.
Na gut, über Berlin sprechen wir später noch. Was ich mich bei Leverkusen jetzt häufiger frage, oder was heißt häufiger, eigentlich schon seitdem Korkut da ist, und ich war ehrlich gesagt von Anfang an nie von Korkut überzeugt, ne, wurde ja auch als Interimslösung präsentiert. Mhm. Ich frage mich tatsächlich, was wird die Ausrichtung jetzt im nächsten Jahr sein? Weil ich glaube, gerade dadurch, dass du so einen talentierten, aufsteigen, aber jungen
wieder aufsteigen
Kader hast, glaube ich, musste den Spielern auch eine Perspektive bieten. Und die muss auch über den Trainer kommen. Ich glaube, Roger Schmidt war so ein Trainer, wenn du als Spieler das Gefühl hattest, er bringt dich nach vorne, hast du dich zu 110% identifiziert. Bei manchen hat das nicht funktioniert. Mhm. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass Volland nach dem Abgang von Schmidt nochmal aufgeblüht ist für ein paar Spiele und unter Schmidt nie so wirklich den Durchbruch hatte. Aber irgendwie der Trainer ist, glaube ich, immer ein Argument gewesen, für Spieler zu Leverkusen zu wechseln, zusätzlich zur Champions-League-Qualifikation. Ja. Und jetzt hat man beides nicht.
Muss ja irgendein Argument muss es ja geben für Leverkusen. Naja, du weißt ja nicht, welcher Trainer kommt.
Ja, das frage ich mich aber, wer da kommen könnte.
Und aber selbst wenn, also wer könnte kommen und wer könnte dann so Spieler wie Brandt oder Chicharito, wenn sie weg wollen, denn überhaupt halten? Ne? Also da müsste schon sehr renommierter Trainer dann irgendwie kommen. Also generell, wir kennen ja Rudi Völlers Imperiofluch, dass er Spieler quasi unbewegbar macht, indem er sich vertraglich einfach keinen Millimeter wegbewegt, selbst egal wie viel Geld die da kriegen würden. Er hat es ja dann, wir erinnern uns an Vidal damals, und gibt es ja verschiedene. Und er ist jetzt momentan, er scheint mir nicht mehr ganz so stur zu sein. Also ich glaube, er hätte so jemand wie Brandt einfach nicht weggegeben. Aber jetzt, wo es halt einfach, glaube ich, eine Menge Geld für unverbrauchte und vielleicht jüngere Spieler in die Hand genommen werden muss. Ich glaube, der Umbruch findet einfach statt, weil viele Spieler dann einfach, da werden ein paar Schlüsselspieler weggehen werden, weil die einfach nicht da, die wollen einfach international spielen. Und dann ist er auch eher bereit, die zu verkaufen. Dann gibt es eine Menge Geld und dann geht er, glaube ich, vom Kader her so ein bisschen, wird er jünger und geht mehr in die Breite. Würde ich jetzt einfach so instinktiv sagen, aber das hängt ja vom Trainer ab und da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wer es machen könnte. Also Friedhelm Funkel.
Der ist ja gerade mal wieder glücklich.
Also. Ja, weil er nicht absteigt. Ja. Der Nicht-Abstiegstrainer. So, den müsste man als Interimstrainer, den hätten sie holen müssen.
Also ich finde es echt spannend. Ich meine, das ist natürlich auch so ein Thema für nach der Saison. Aber Völler selbst hat ja eher dünnhörtig reagiert, als es bei Sky von Christina Rann vor dem Spiel thematisiert wurde, hat er ihr das Mikro in die Hand gedrückt und hat quasi einen uneleganten Mic-Drop gemacht.
Ach so.
Hat ihr das Mikro in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja komm, lass gut sein für heute. Ich meine, bei Rudi Völler muss man dankbar sein, dass er ihr nicht noch das Kinn getätet hat.
Ja, oder das Mikro nicht schon.
Ja. Naja, also ich frage mich aber ehrlich gesagt halt schon, was halt quasi Leverkusen sein soll von Spielidee, Kader und so weiter in Zukunft, weil sie hatten bisher immer als Argument den internationalen Fußball, den du das spielen kannst und die Aussicht auf einen eigenen Spielstil, den du nur da spielen kannst. Mhm. Und das wurde ihnen jetzt auch so ein bisschen genommen als junger, talentierter Spieler, der Champions League spielen will und so ein offensives Pressing-System gut findet. Ja, der geht zu Leipzig, wenn er kann.
Richtig.
Finde ich spannend. Mhm. Auch spannend war das Spiel vom VfL Wolfsburg bei der Eintracht. 2-0 gewonnen. für den VfL die einzige Mannschaft, die da unten drin einen Dreier landen konnte, damit sich auf Tabellenplatz 14 verbessert. Die Wolfsburger Fans, Rüdiger, hassen es, wenn man sagt, Wolfsburg wird sich wegen seiner individuellen Klasse da unten retten.
Ja, das habe ich auch mitgekriegt, ja.
Und jetzt sage ich, dieses Spiel war aber der perfekte Beweis dafür, dass genau das gerade eintritt. Denn die haben hinten drin einfach nur nichts zugelassen. Giavogi und Arnold haben Fabian ganz gut aus dem Zentrum rausgehalten. Der musste sich immer auf den Flügel fallen lassen, um überhaupt Bälle zu sehen. Und vorne war es aber kompletter Freestyle zwischen Ntep, Basur, Didavi, Gomez und später dann Yunus Malli. Und für mich war genau dieses Spiel das klassische Beispiel für individuelle Klasse. Auf der einen Seite war höher als auf der anderen und dann gewinnst du so ein Ding. Mhm.
Kovac hat lustigerweise im Interview danach so sehr betont, dass heute alles nicht so gut war bei Eintracht. Er hat immer wieder heute gesagt.
Er hat gesagt, das war das schlechteste Saisonspiel.
Ja.
Also, heute wäre ein Understatement.
Das habe ich auch nämlich gedacht.
Okay. Ja. Also, es ist aber natürlich schon so, dass das ja so ein Grundproblem ist für Wolfsburg, sag ich schon. Volkswagen.
Ja.
Volkswagen Wolfsburg. Dass die individuelle Klasse halt eigentlich immer stimmt, ne? Was man da so zusammenkauft, das ist eigentlich immer ganz, ganz anständig.
Also auf dem Papier, ja.
Ja, ja. Genau, aber das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, um Gottes Willen, was wollt ihr denn mit dem? Sondern das ist schon so, ja, schaut man sich an. Und dann hofft man, dass man dem quasi noch zum Trainer, meistens stülpt man dem Kader dann eher noch einen Trainer über, der dem dann was verleihen soll oder eine Identität oder so. Das finde ich, können aber so Trainer wie Hacking leisten das nicht irgendwie. Also ich bin einfach kein so ein großer Hacking-Believer. Mhm. Und dann kommt da so ein Kauderwelsch zusammen und das funktioniert mal weniger gut, mal gut. Also als die den DFB-Pokal gewonnen haben und es hieß so, jetzt haben wir den neuen Bayern-Verfolger und so, dachte ich so, pff, das ist doch Quatsch. Jeder, der die Saison gesehen hat, der hat halt gesehen, dass da eine Mannschaft einfach gut gespielt hat, weil viele Spieler auf der Höhe ihres Könnens waren und auch Spaß hatten an ihrem Job, aber das war meiner Meinung nach einem soliden Trainer, aber keinem Meistertrainer zu verdanken und vor allem keinem besonderen System oder auch keinem besonderen, also jetzt, wenn man jetzt Leipzig nimmt, wo halt quasi alles wie aus einem Guss, so ein Pressing-Rambock-Fußball irgendwie. Und das kann natürlich einfach je nach Wetterlage geht es halt mal gut und mal weniger gut. Aber es müsste immer reichen dafür, um, selbst wenn man mal da unten reinrutscht und einen Trainerwechsel vollzieht, nicht abzusteigen. Also da gehe ich fest davon aus, dass die nicht absteigen. Und was ich aber nicht verstanden habe, und das finde ich ist auch ein bisschen, ja, das ist auch definitiv ihre eigene Schuld und nicht die Schuld des Kaders, weil wenn man so einen Kader hat, dann schmeißt man nicht Hacking raus und installiert dann Ismail. Also der quasi ohne, also da brauchst du wirklich Erfahrung mit Stars bei Wolfsburg. Ja. Und da kannst du nicht Ismail, der bei Nürnberg so kläglich gescheitert ist, irgendwie in seinem ersten namhaften Trainerjob, nur weil er da die zweite trainiert hat oder weiß der Geier was gemacht hat, dann in so eine verantwortungsvolle Position befördern irgendwie. Ich meine, die Wolfsburger Fans erwarten ja auch was irgendwie. Und das finde ich war die Krux. Und was Jonkers macht, das hat ja so ein bisschen Scherben aufkehren. Und schon aber genau das, was er vielleicht auch von Louis van Gaal gelernt hat, wie man es nicht macht, so Stars auch ein bisschen Stars sein lassen. Ne? Weil das ist ja nicht so die Stärke von Louis van Gaal. Und auch seine Leute wie Gomez, die er schon kennt, einfach so machen lassen. Ne? So ein bisschen, es gab ja immer so ein legendäres Zitat, wo der van Gaal gesagt hat, da kam man mit Ribéry nicht zurecht. Und dann hat er irgendwie gesagt, Fußball ist nicht Tennis, da kann man nicht einfach rumlaufen, wie man will. Ja. Und Ribéry wollte aber genau Tennis spielen. Ne? Und genau das lässt er halt aber eben machen, Jonkers. Und das ist das, was du da ein bisschen als Vogelwild bezeichnest da vorne. Aber das reicht halt dann einfach für einen Klassenerhalt. Das ist meine Meinung.
Genau, das kann reichen. Also in dem Spiel fand ich, arg viele andere Unterschiede hat man nicht gesehen. Dann die Eintracht hat auch wirklich schwach, auch im Sinne von dem, wie man es probiert hat, irgendwie Wolfsburg zu knacken. Ich habe mir rausgesucht, dass von 152 Pässen ins Angriffsdrittel kamen 87 von der Viererkette plus Chandler, der in Sechser gespielt hat. Das heißt, auch ohne die Statistik hätte man, glaube ich, gesehen, viele lange Bälle. Und dann ist aber halt das Problem, offensiv kein einziges Kopfballduell gewonnen und auch bei den zweiten Bällen nicht allzu erfolgreich. Das heißt, du hast ein Mittel, mit dem du versuchst, nach vorne in Richtung gegnerisches Tor zu kommen, was während des Spiels fast überhaupt nicht funktioniert hat. Die Chancen, die entstanden sind, hatten alle mit diesem Matchplan nichts zu tun, sondern sind anders kreiert worden. Und ich meine, dann ist natürlich Eintracht jetzt auch eine Situation, dass sie jetzt da nicht so breit aufgestellt sind und so gefestigt, dass die dann da wild das System umstellen und einfach komplett andere Spielertypen reinbringen. Aber es war schon, also ich fand es ehrlich gesagt von beiden Seiten relativ erschreckend. Die Wolfsburger, bei denen hat mal wieder was geklappt, aber halt eben so in so einem Freestyle-Modus einfach, da hatte die Davi hatte einen guten Tag, Gomez hat wieder gut gespielt. Aber ansonsten...
Wir haben uns ja damals mit, ich war das letzte Mal beim Rasenfunk, als Marv auch zu Gast war, und da haben wir uns auch über die Eintracht unterhalten, weil er ist natürlich auch der Eintracht-Spezialist ist. Und damals war ja auch das Thema, dass halt im Sturm einfach auch nichts da ist. Ne? Ja. Und war da Meier schon verletzt? Fing da schon seine Misere an?
Ja.
Sicher bis heute nicht erholt. Sein Traum ist ja immer noch Endspiel. DFB-Pokal, aber es wird wohl auch nicht klappen, weil er hat irgendwie auch nicht, selbst wenn er fit wird, ist er nicht in der Mannschaft drin. Und er ist eh nicht Kovac-Liebling, ne? Kann man wohl vermuten. Und jetzt ist es aber so, dass damals auch Fabian, glaube ich, irgendwie eine Flaute hatte. Der ist jetzt wieder besser. Aber jetzt habe ich mal nachgelesen, dass eben nicht nur der Sturm an sich schuld ist, weil es nicht genug Stürmer gibt und irgendwie halt auch so Leute wie Gotta irgendwie nicht verlässlich genug sind, sondern dass auch, wenn der Sturm dann mal den Ball hat, er einfach nichts reinmacht. Die schlechteste Chancenverwertung in der gesamten Liga. Das wusste ich auch nicht.
Ja, und das muss man erstmal schaffen, da hinter dem FC Ingolstadt zu landen.
Ja.
Aber gut.
Und immerhin lange Zeit so weit oben in der Liga, in der Tabelle gewesen zu sein, ne?
Ein bisschen wie bei Hertha.
Ja. Ja, nur dass halt die Eintracht bis jetzt schon bitter bestraft wurde. Also jetzt sind es 5 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 6 und 4 auf Tabellenplatz 7. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es über die Liga noch läuft mit Europa, ist verschwindend gering. Wird natürlich umso interessanter, das DFB-Pokalfinale. Aber da hast du halt auch Dortmund als Gegner. Ich meine, wenn man guckt, wo die Eintracht herkommt vor einem Jahr, dann ist es natürlich leicht zu sagen, und das ist stimmt ja auch immer noch, Riesenerfolg diese Saison. Aber dass man jetzt schon zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte so eine üble Rückrunde hat, das tut schon den Eintracht-Fans, glaube ich, weh.
Da wäre es jetzt auch Zeit für mein Marv-Zitat, was ich aus Twitter geklaut habe. Er schreibt ganz klar, sollten wir irgendwie den Pokal gewinnen, spricht niemand drüber, aber diese Rückrunde ist bislang extrem peinlich.
At Marv 2.0.
Ja,
Ladies and Gentlemen.
So heißt er.
Er speaks the truth as always.
Was ist eigentlich mit, eine Frage habe ich noch an dich, weil es irgendwie, was ist eigentlich mit Benalli passiert?
Einfach,
das ist ja so
Trainerentscheidung und dann Castells. Ich glaube, es
hat. Aber der hat doch, der will doch auch, da gibt es doch schon Wechselgedanken, oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, es war ja eh schon. Also Benaglio ist eh so eine Personale, das lasse ich mir im Royal dann nochmal von einem Wolfsburg-Fan erklären. Aber das war ja die ganze Zeit schon komisch. Auch noch unter Hacking war es ja so, dass er Kapitän geblieben ist, aber nicht gespielt hat. Auch eine von vielen logischen Entscheidungen.
Aber war er da nicht verletzt?
Er war erst verletzt, dann hat Castells ein paar gute Spiele gemacht, dann war er wieder fit und kam nicht zurück, blieb aber Kapitän.
Ja, aber also... Ist es nicht, habe ich nicht das gelesen? Ah, sehr, sehr gut. Ich glaube, Benaglio war nämlich auch im Mannschaftsrat und war ein sehr anerkannter Kollege. Ja. Und jetzt passt dazu, dass Jonkers gesagt hat, so, ich weiß nicht, wer in dem Mannschaftsrat drin ist.
Ja.
Ich keine Ahnung.
Hat er nicht gewusst?
Nee, er wusste es nicht, weil er ihn noch nie.
War mir aber auch scheißegal, das wollte er nicht damit sagen.
Das ist kein so starkes Instrument der Mannschaftsrat.
Ja, aber darum, darum geht es jetzt auch nicht, glaube ich. Das wollte er damit sagen.
Jetzt würdest du Trump fragen, wer in der NATO ist.
Das ist richtig.
Ich auch nicht. Aber
also, das
aber
ist ja eine unfaire Frage.
Das ist,
da würdest du sie bloßstellen. Das wäre so, als würdest du uns nach Taktik fragen.
Achso. Ich finde es aber, Props gehen da, finde ich, raus an den Journalisten, der überhaupt auf die Idee kam, ich frage jetzt den Jonkers mal, wer ist eigentlich im Mannschaftsrat? Also eigentlich vielleicht gar nicht so unschlau, Trainer häufiger mal so die Basics abzufragen. Wie heißen eigentlich ihr Torhüter mit Vornamen?
Ja, genau.
Dann zu sehen, wie Mike Walpurgis komplett schwimmt. Okay, die Eintracht jetzt noch auswärts bei Mainz 05 und zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Da darf man, glaube ich, auch gespannt sein, was so im Stadion los sein wird. Und Wolfsburg, das ist natürlich für den Abstiegskampf interessanter, jetzt noch zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und dann das schon viel herzitierte Auswärtsspiel beim HSV.
Mhm.
Wolfsburg 2 Punkte Vorsprung auf den Tabellenplatz 16 und eben noch aber das Spiel gegen den jetzigen Tabellenplatz 16. Rüdiger, deine Prognose, Wolfsburg.
Ich glaube, das wird Wolfsburg für sich entscheiden.
Die individuelle Klasse wird's machen?
Ich glaube, letztendlich.
Ja, dass da auch niemand in der Trainingsgruppe 2 ist, finde ich. Das ist
einfach. Ja.
wichtige Spieler. Also ich meine, ich hätte gern, also ich weiß ja nicht, wie das so ist beim HSV, aber da sind ja auch Verletzte und so. Also ich hätte gern für so ein entscheidendes Abstiegsduell, hätte ich schon gern so ein Giroud an sich mal in der Mannschaft irgendwie. Ich weiß ja nicht, was da vorgefallen ist. Aber wir kommen gleich dazu, aber ich weiß nicht, ob man sich da nicht so ein bisschen ins eigene Bein kneift.
Ja,
zu einem ungünstigen Zeitpunkt.
Ja, Trainingsgruppe 2 ist ja auch inzwischen eher so eine Metapher inzwischen geworden.
Für ja, klar. Aber ich meine, bei uns gern bemühte.
Ja, I know und vollkommen zu Recht. Nächster Gegner von Wolfsburg, eben wie angesprochen, Borussia Mönchengladbach. Und speaking of Borussia Mönchengladbach, die hatten ja auch ein Spiel, und zwar zu Hause gegen den FC Augsburg. Bis zur 93. Minute und ein paar Sekunden lag man zurück 0-1.
Ja.
Und Augsburg wähnte sich dem Abstiegskampf entronnen. Und dann fällt das 1-1.
Schade, ja.
Und Augsburg jetzt mit 36 Punkten und noch zwei sehr schweren Spielen vor der Brust, kommen wir gleich noch zu, wieder oder immer noch mittendrin. Warum, Rüdiger, war denn überhaupt Gladbach so schwach?
Jetzt habe ich gerade in deinen Computer reingeguckt und sehe gerade hier auch das Zitat von Kramer, was ich auch gehört habe, was mich auch... Geht es da um das Publikum, wie das Publikum reagiert hat, dass die Leute so böse waren, wenn sie versucht haben, ruhig aufzubauen?
Ja, wenn sie einen Rückpass gespielt haben,
bei jedem
Rückpass. Und er hat gesagt, die Leute sollen, wenn sie entertaint werden wollen, nach München ziehen, DSDS gucken oder, das dritte habe ich gerade vergessen,
Bratwurst holen.
Oder Bratwurst holen, wo ich mir gedacht habe, was für eine komische Vorstellung von Entertainment Christoph Kramer hat.
Ja, und es war mir gar nicht bewusst, dass das Publikum, also, na gut, ich bin Schauspieler, ne? Mich hat Publikum immer einen großen Einfluss. Aber dass, wenn die Leute pfeifen, dass die dann keinen Rückpass mehr, also dass das wirklich so einen Einfluss hat, das hätte ich gar nicht gedacht.
Na gut, er hat gesagt, es waren 4 Mann, die unter 21 sind und die lassen sich schon von sowas leiten. Das finde ich ist ein Punkt, den kann man gelten lassen.
Wahrscheinlich.
Ja. Naja, ich weiß nicht. Ich finde halt, dass also Augsburg kam halt schon auch mit einer breiten Brust irgendwie und dann war ja auch, es war ja auch so, innerhalb von fünf Minuten gab es ja irgendwie 3 wirklich gefährliche Konter und dreimal Finn Bogason, der dann auch letztlich getroffen hat, der gute Alfred. Und ich glaube natürlich, da kommt halt,
Alfred?
Ja, der heißt Alfred Finn Bogason. Mhm. Und da kommst du natürlich auch nicht wirklich gut ins Spiel. Also das ist halt einfach auch nichts, wo du dann so, da musst du dich halt erstmal erholen davon, was die Augsburger Burschen sich so trauen. Die frechen Fuggers.
Ja.
Und dann spielst du halt mal so ein bisschen vorsichtiger und machst es aber dann eigentlich schon von der Machart finde ich schon ganz empfehlenswert zu rangehen. Lass die sich mal ein bisschen ausspinnen und machst du auf die Gladbacher Art, weil eigentlich sind wir denen so taktisch und personell eigentlich überlegen. Und aber dann dieser berühmte, so dieser, das ist ja so ein alter, also so ein sportjournalistischer, ist sportjournalistisches Idiom, der berüchtigte zweite Wind kam halt dann auch nicht wirklich, ne?
Zweite Wind ist was anderes.
Der kommt von
ist
unten.
Ist auch eine Methode im Zweikampf, aber.
Ja. Die zweite Luft, siehst du, ich bemühe das Idiom und krieg's noch nicht mal richtig hin. Genau, und dann kommt's aber irgendwie spät und auch nicht so richtig und irgendwie auch so, dass man, selbst wenn man Gladbach mag, so wie ich so denke, so, na nee, das hätte ich jetzt gar nicht mehr sehen müssen, das Tor irgendwie. Das hat mir nicht gefallen. Und vorher war auch so ein bisschen eine doofe Schwalbe von Stindl, die an die Mannschaft irgendwie, wo man irgendwie auch kein Bock hatte, dass sie noch ein Tor schießen.
Aber stark, dass der Schiri das gepfiffen hat als Schwalbe. Fand ich gut. Bastian Dankert.
Props. Ich fand aber auch, dass Stindl auch gar nicht, der sah auch so ein bisschen aus, als wäre es ihm unangenehm dann auch.
Ja, also, das war nicht so schlimm wie ein durch Handspiel erzieltes Tor, aber es war ihm unangenehm auf jeden Fall.
Ja, und dann war eben der Ausgleich von Hahn, das war so. Ja, da hat sich irgendwie niemand, noch nicht mal die eigenen Fans konnten sich so richtig freuen. Weil das Spiel vorher irgendwie auch zu dröge war. Also wie gesagt, von der Machart war es schon ganz okay, lass die Augsburger mal so ein bisschen, wir sind eigentlich besser und wir lassen die mal so ein bisschen und dann, wir können die eigentlich aus, viel besser auskontern und wir können eigentlich da hinten viel besser dicht machen. Aber, dazu braucht man halt auch ein bisschen mehr Enthusiasmus, finde ich. Und das ist aber auch so ein Problem, was ich mit Hacking-Mannschaften an sich habe. Mir fehlt immer so ein bisschen, der Enthusiasmus. Ich finde, es ist kein Trainer, der sowas fördert.
Ja, das sind immer so intrinsische Mannschaften. Also wenn, dann haben die das in sich selbst. Intrinsisch. Also wenn die so einen Enthusiasmus haben, dann kommt der immer aus der Mannschaft und die werden nicht vom Trainer angezündet in der Kabine und dann aufs Feld geschickt.
Sie werden sehr gut verwaltet, das schon.
Ich habe mal gelesen, der Hacking hat 5 Kinder. Ich glaube, ich glaube, der ist das vielleicht gewöhnt, so Energien, die so bei ihm zu Hause da so hochkommen, so zu verwalten.
Ja, das könnte eine gute...
Wenn ich mir seine Frisur so angucke, über die wir auch schon im Brennerpass geredet haben, das ist auch gedeckelt.
Der berühmte Hacking-Helm.
Phil ja. Bogason hatte übrigens eine Schambeinentzündung. Das wollte ich nur gesagt haben.
Ich meine, wenn jetzt, vielleicht klang das jetzt so, als hätte ich gesagt oder würde, hätte behauptet, dass Augsburg jetzt auch so forsch wie Ingolstadt da rangegangen sind, sie eigentlich gar nicht. Die waren eigentlich genauso geduldig. Aber das war, die Geduld von Augsburg war eigentlich das Freche an dem Spiel, ne? Dass die eigentlich so eine Gladbach-Spielweise nach dem Motto jetzt, wir kontern forsch, aber ansonsten, wenn wir nicht müssen oder so, wir machen, müssen das Spiel nicht machen und so. Das war eigentlich, ich glaube, das war, die Gemeinheit war, eben, so den Spieß so ein bisschen umzudrehen irgendwie.
Ja, ich glaube halt, die Geduld kam daher, also zum einen, du reist mit einem 4:0 gegen den HSV im Rücken an nach Gladbach, dann haben ja auch dasselbe Team hat ja genauso gespielt und die haben halt sehr früh im Spiel gesehen, es gab zwei Chancen für Gladbach in den ersten 10 Minuten und dann nichts mehr und Chorvalow und Hinteregger zusammen mit Co und Bayer, die standen wahnsinnig, also Augsburg stand sehr, sehr tief und hat einfach gesehen, okay, Gladbach kommt ja gar nicht mehr in den Strafraum rein. Dann hattest du die Konter, ich habe mich ehrlich gesagt über Finn Bogason mehrmals geärgert, denn es gab mindestens zwei Situationen, wo er mit einem Pass die Chance noch gefährlicher hätte machen können, als mit dem eigenen Abschluss, das war so
ja, die Abschlüsse waren ja auch schwach
verschwendet, genau. Philipp Max aber sehr, sehr stark auf links, 5 Chancen kreiert.
Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass Hoffmann irgendwie nicht, oder Hofmann heißt der ja, eine sehr gute Chance hatte.
Ja.
Das war noch vor der Halbzeit, oder?
Genau, das war, glaube ich, in der 45. Minute sogar. Ja. So Rückgabe in den hinteren Teil des Strafraums und er schießt ihn drüber.
Und das Tor von Finn Bogason, das war ja dieser legendäre Gladbacher Einwurf, ne? Der dann.
Genau. Gladbacher dann, Einwurf und dann ein langer Ball von Altentop, No-Look-Pass auf Finn Bogason.
Ja, der war
setzt sich durch, tanzt Christensen und Westergaard aus und
macht ihn. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder, warum es mich, also allein wegen dem Tor hat es mich so geärgert, dass das überhaupt noch unentschieden ausgeht. Das war einfach nicht, das war nicht schön. So unästhetischer Ausgleich.
Und Hoffmann war mit der Pike knapp am Tor vorbei. Ja. Sorry, da habe ich die falsche Chance zitiert. Aber da werden wir alle Rasenfunkhörer jetzt eh schon vollkommen erbost ausgeschaltet haben. Interessant fand ich, also ich finde das auch total, so wie du es gesagt hast, ich finde es total erklärbar, wie Gladbach gespielt hat, gerade weil Augsburg so tief stand und weil sie aber schon früh mit Kontern so erfolgreich waren. Also gerade Elvedi und Schulz, die Außenverteidiger von Gladbach, haben überhaupt nicht weit vorgeschoben, was du eigentlich halt gegen tiefstehende Mannschaften häufig machst, weil du dann eine numerische Überzahl auf den Flügeln hast. Aber die hatten halt immer Angst, gerade die Seite von Elvedi, da ist ja Philipp Max auch runtergerannt wie, weiß ich, Sebastian Vettel in der letzten Runde des Qualifyings. Also man kann das sehr gut nachvollziehen und sie sind ja auch sehr verletzungsgeplagt. Jetzt ist aber halt die Frage, was ist quasi, ja, was ist die Lage im Starte Borussia Mönchengladbach? 43 Punkte, 2 Punkte Rückstand damit auf Tabellenplatz 7, 3 auf Tabellenplatz 6 und jetzt noch auswärts in Wolfsburg, haben wir ja gerade schon angesprochen, und dann zu Hause gegen Darmstadt.
Ist da noch was zu gewinnen?
Ja, gegen... Ist theoretisch beides zu
alles
gewinnen.
Alles noch drin eigentlich.
Ja, also es ist auch nicht so unwahrscheinlich, dass beides gewonnen wird. Wie viel kann man da mal gegenrechnen mit den Europa-League-Plätzen?
Also wenn sie 6 Punkte holen, dann werden sie über 49 Punkten. Das ist eigentlich die sichere Qualifikation, wenn wir davon ausgehen, dass der 7. Platz auch
reicht. Was hat Hertha jetzt? Ich kann es nicht lesen.
Hertha hat 46.
46, genau.
Okay, gut.
Gladbach aber halt auch auswärts schwach. Jetzt vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg. Hat zwar unter Hacking, haben sie es zwar ein bisschen drehen können, aber es ist immer noch nicht ihre Paradedisziplin. Also.
Ja, also ich weiß nicht.
Aber Wolfsburg vielleicht.
Ich glaube ja, dass
auf jeden Fall vielleicht doch mal
das Hertha und Köln ja noch die Plätze tauschen.
Der besondere Ehrgeiz.
Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube eigentlich nicht, dass es für Gladbach reicht, nur rein so vom Gefühl her. Bremen hat ja auch gezeigt, dass sie eigentlich, obwohl sie verloren haben, sind sie mit ihrer Siegesserie eigentlich noch nicht am Ende.
Ja.
Absolut. Was man so sagen kann. Ja, also, nee, also ich glaube, die Konkurrenz schläft nicht, glaube ich.
Und das ist krass, wenn man sich überlegt, wie Gladbach vor wenigen Wochen noch dastand. 2:0 geführt im Europa League Rückspiel gegen Schalke und dann ging die Saison dahin, die schon mal vorher dahin gegangen war, die man irgendwie wieder gerettet hatte. Ganz merkwürdige Saison, auch sehr viel Verletzungspech Gladbach. Aber trotzdem auch äußerst unbefriedigend. Und Augsburg spielt jetzt noch zu Hause gegen Borussia Dortmund und bei der TSG aus Hoffenheim. Das heißt Platz 3 und Platz 4.
Böse. Ich meine, auf Augsburg hätte ich ja so vor 3-4 Spielen kein Pfifferling mehr gewettet. So. Wo auch beim Baum nur noch die nackte Panik im Gesicht stand. Aber
du hast ja
ich gucke ja auch nur auf sowas. Also ich
man kann da schon irgendwie noch, man könnte da schon zu 2-3 Punkte noch holen, könnte ich mir vorstellen. Also man hat ja als Rückversicherung immer den HSV unter sich. Das ist ja auch.
Ja.
Es gibt ja Zuversicht.
Der war halt noch auf Schalke gespielt und gegen Wolfsburg.
Ja.
Aber Wolfsburg ist eigentlich sicherer Sechser.
Nee, Wolfsburg gewinnt es.
Auswärts in Hamburg.
Ja, ja, glaube ich auch.
Über die individuelle Klasse.
Ja. Und den Spaß.
Ja.
Und Mario Gomez.
Ja.
Ach, das ist ja
der Ziehvater dieser Mannschaft.
Ja.
Ja, also, ich weiß nicht. Nee. Es ist immer noch eng, aber wenn ich eine Prognose abgeben müsste, würde ich sagen, das wird eher HSV.
Mhm.
Also bei Augsburg, der da relegiert.
Ich bin sehr gespannt jetzt aufs Heimspiel gegen Dortmund, denn man hat ja gegen Leipzig auch 2-2 gespielt. In diesem sehr tollen Freitagabendspiel war das, glaube ich, vor einigen Wochen. Und da hast du gesehen, und auch jetzt das HSV-Spiel, die haben schon so ein Heimspiel-Spirit. Die haben es auch ganz gut geschafft, die Fans zu aktivieren. Und mein Gott, wir reden jetzt Spieltag 33, 34, wir reden nicht mehr über Taktik. Also es geht nicht mehr darum, dass die mal einmal schlau überladen haben oder dass sie es geschafft haben, den abkippenden Achter irgendwie in seinem Deckungsschatten zu entblößen, keine Ahnung. Sondern du musst halt einfach, du musst die Scheiße jetzt gewinnen. Und da könnte sogar Dortmund stolpern. Also ich bin auf dieses Heimspiel sehr gespannt. Und dann auswärts am letzten Spieltag bei Hoffenheim, muss man gucken, wie dann da überhaupt die Lage ist. Wir werden es sehen, aber interessanterweise häufen sich jetzt...
Ich glaube, Dortmund ist nicht im Stolpermodus.
Sind nicht im Stolpermodus? Mm-mm. Dann lass uns mal über Dortmund sprechen. Denn die haben ja ein wichtiges Spiel gewonnen, nämlich zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Damit sich den dritten Tabellenplatz erobert, 60 Punkte jetzt. Mm-hmm. Und wir haben aber ganz viele nicht sportliche Themen. Also wir haben ein Watzke-Interview, über das wir gleich mal kurz reden können. Wir haben mehrere Schiedsrichterentscheidungen zu Ungunsten von Hoffenheim. Aber wenn wir jetzt mal versuchen, Rüdiger, uns aufs Sportliche zu beschränken, was bringt dich dann zu der Aussage, dass du sagst, die sind nicht im Stolpermodus?
Einfach, ja, auch diese Interviews mit Tuchel, ich rede immer nur mal die Trainer über wie die Interviews geben. Der gesagt hat, so, jetzt, wir haben das Spiel gegen Hoffenheim gewonnen und wir müssen aber konzentriert bleiben. Das hat so ein bisschen Endspielcharakter gehabt, so um diesen dritten Platz. Und das ist aber keins, weil so, es gibt noch 6 Punkte zu vergeben und so, der hat so ausgestrahlt, wir bleiben jetzt konzentriert. So, der war so fokussiert, also nicht nur in dem, was er natürlich gesagt hat, auch im Zusammenhang mit diesem Interview, sondern
also. Du meinst, wenn ihn der Dissens mit Watzke jetzt nicht aus der Bahn geworfen hat, dann hat er nur Stärke gemacht.
Und ja, beziehungsweise er blendet das außen den Spielern, ist das, glaube ich, sowieso relativ egal, was da abgeht.
Ja, das glaube ich nicht.
Okay, jetzt habe ich gerade Oliver Bierhoff zitiert. Aber er hat es gerade in Sky 90 gesagt.
Ist auch ein bisschen seifiger hier geworden. Ein
bisschen seifiger, ja.
Als du Oliver Bierhoff zitiert hast,
ist mir
gleich aufgefallen.
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Also nach dem Spiel jetzt könnte ich mir schon vorstellen, dass Dortmund jetzt nochmal so eine zweite Luft. Nee, jetzt wieder.
Landfähig.
Ja, eben schon aus dem Grund eben, weil dieser Dissens, also ich meine seine Person als seine, ob es jetzt von der Presse aufgebauscht wurde oder auch nicht, aber so wie es rüberkam, was Watzke gesagt hat, hat er in zwei Aspekten hat er über Tuchel geredet, also erstens mal indirekt, indem er gesagt hat, naja gut, man wäre schon nicht schlecht, wenn man Dritter werden würde, weil Vierter wäre schon schlechter und danach müsste man auch die Saison beurteilen. Und er hat ja gesagt, es gab auf jeden Fall eine Meinungsverschiedenheit, wie Tuchel mit dieser Krise nach dem Attentat umgegangen ist. Und das ist ja sehr merkwürdig, weil das ist ja so eine emotional wirklich schwer behangene Angelegenheit, in der, das wäre eigentlich so das Letzte, wo man seinem Trainer in den Rücken fällt.
Ist auch nicht besonders schlau, oder? Das ist, als würde ich den Dalai Lama irgendwie dafür kritisieren, dass er zu sanftmütig ist. Also weil alle loben Tuchel dafür, wie er mit dieser Krise umgegangen ist. Es ist nicht so, dass es da schon externen Druck gegeben hätte.
Das war das erste Mal, dass wirklich auch die Fans mit dem Trainer sehr zusammengerückt sind. Ne? Also das erste Mal, dass man so gemerkt hat, so, okay, jetzt haben sie so ein bisschen so ein altes Klopp-Feeling, so ein Wir-Gefühl, genau. Ist mit dem Trainer und den Fans da irgendwie. Die gelbe Wand, der Trainer ist jetzt Teil der gelben Wand, hatte man kurzzeitig mal das Gefühl. Und da reinzuhauen, klingt fast wie so ein bisschen so, ich will den Trainer eigentlich loswerden und es ärgert mich, dass er jetzt die Unterstützung von allen hat. Was aber jetzt passiert ist, dass natürlich auch die Fans jetzt sagen, was ist jetzt mit Watzke los, spinnt er jetzt? Also, und dann aber wiederum, also so Reverse Psychology, wenn er das gut, ganz gut überstanden hat, und das hat er natürlich auch mit Hilfe der Schiedsrichterentscheidung, das gibt er auch selber zu, das kann schon nochmal so ein What don't kill me, make me stronger Effekt irgendwie haben. Deshalb glaube ich auch, dass Dortmund durchaus den Platz 3 halten können wird, obwohl es nicht so ganz in meinem Sinne ist, weil mir gefällt es schon ganz gut, was Hoffenheim und der Nailsman da so macht. Aber das Spiel hätte natürlich auch ganz anders ablaufen können. Ganz anders. Und dann müssten wir diese Prognose anders stellen jetzt, denke ich mal.
Und Tuchel hat ja auch gesagt, die Kleinigkeiten werden entscheiden. Das waren ja auch nur 1,50 Meter im Abseits. Eine Ronaldo-Länge.
Ja. Also inzwischen sehne ich ja den Videobeweis tatsächlich herbei. Weil bei so einer Aktion wäre ja herangezogen worden. Jedes Tor wird ja nochmal überprüft werden. Ab nächster Saison. Das ist schon gut zu wissen. Aber wenn wir mal versuchen, aufs Sportliche zu gucken, neben eben Schiedsrichterentscheidungen und eben diesem Watzke-Interview, mit dem er seine Interessen über die des Vereins stellt, wenn ihr mich fragt.
Ja, was er übrigens auch öfter macht, ne? Das ist nichts Neues, ne? Und das erscheint mir so eine leicht polterige Ader, scheint da auch durchzukommen. So das Uli Hoeneß-Syndrom, da irgendwas rauszupoltern, was einem einfällt, auch einfach, weil man es nicht für sich behalten kann, das aber letztlich dann so ein bisschen als Taktik oder Abteilung Attacke oder sonst was hinzustellen. Weil das ist nämlich auch so, dass man Uli Hoeneß schon oft Strategie unterstellt hat in seinem Umgang mit der Presse, und in Wirklichkeit war es dann einfach nur so losgerantelt.
Ja, das stimmt.
Ein Trumpismus.
Das haben ja auch viele Journalisten schon bestätigt, die mit Watzke zu tun haben, die sagen, naja, der kann halt quasi nicht auf eine Frage antworten.
Ja, den kannst du kitzeln auch. Ne? Das merkst du immer wieder, wenn er im Doppelpass zu Gast ist, dass die halt so, also auch als Vontora noch moderiert hat, ne, der hat auch, Vontora hat, ich meine, Helmer fragt ja schon auch ganz direkt, und wenn er mal nicht so jovial ist, dann kann er schon auch ganz so pisackig fragen. Und bei Vontora hat mir gefallen, der hat einfach das so, der hat's auch immer so, der hat auch die anderen immer so ein bisschen auf Watzke gehetzt und sich dann süffisant zurückgelehnt, weil er hat schon gemerkt, da kommt eh was. Ich kann mich drauf verlassen einfach. Und ja, das ist auch schlimmer geworden bei Watzke, finde ich.
Okay, gut. Aber jetzt mal das Sportliche.
Ja, genau.
Wenn wir mal erstmal auf Dortmund gucken, dann haben wir ja schon auch viel Gutes in dem Spiel gesehen, was eure These, finde ich, ganz gut auch unterstützt. Also Reus stark, ein Tor, drei Schüsse, eine Chance kreiert, recht viel gelaufen. Guerrero sehr stark, viel kreiert, gute Passquote. Und das hat mich gewundert, dass Hoffenheim nicht in der Lage war, das zu verhindern. Julian Weigl, unglaublich krass. 81% Passquote, 88% Zweikampfquote, und vor allem, er hat qualitativ hochwertige Pässe gespielt, also eben nicht nur verteilt den Ball nach links und nach rechts, sondern auch viel vertikal. Und eigentlich weiß man ja, das ist so das, was du versuchen musst zu verhindern, dass Dortmund über Weigl aufbauen kann, dann wird es nämlich schwer. Das hat Hoffenheim nicht geschafft zu
unterbinden. Aber Dortmund hat auch über Sokrates aufgebaut, diesmal. Also das muss man schon mal hervorheben, also der war wirklich, der war sehr präsent, auch in der Abwehr, aber der hat auch diesen irren Pass da auf Reus gemacht, der hat sich wirklich so an multiplen Orten beteiligt an dem Dortmunder Spiel. Und das, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber irgendwann hatte Sokrates einen wirklich schlechten Tag. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, und das hat die gesamte Mannschaft so runtergezogen, dass, wenn der wirklich einen ganz besonders beschissenen Tag hat, dass die ganze Mannschaft da sehr drunter leidet. Ich glaube, es wird immer sehr missachtet, was das für eine unglaublich zentrale Figur ist für das gesamte Dortmunder Spiel. Und das war halt einfach wieder Sokrates, wie er leibt und lebt in dem Spiel. Und das macht viel mit der Mannschaft. Und wenn dann auch
in allen Extremen.
Ja.
Also wenn man sich anguckt, wie Wagner Trikottausch mit Wagner schon in der ersten Halbzeit.
Ja, aber das ist ja auch,
dass es keinen Strafschuss gab.
Ja, klar, das habe ich auch aufgeschrieben. Aber das ist ja natürlich was dann letztlich so eine Mannschaft auch noch mehr eher mitreißt. Das ist ja nichts, was die runterzieht irgendwie.
Das ist ja so, das ist klar, ja. Untergezogen hat es nur Sandro Wagner.
Ja, genau.
Nicht schlecht.
Naja, geht so.
Doch, war gut.
Nö.
Das ist nett.
Dann passt mir das ein Highlight.
Ja.
Nehmen wir ja gleich noch auf, ganz frisch, wenn wir diese Aufnahme hinter uns haben.
Ja.
Was ich sehr interessant fand, war, wie tief Aubameyang stand. Der war so gut von Vogt, Süle und Hübner aus dem Spiel genommen. Der hatte eine durchschnittlich tiefere Feldposition als Dembélé zum Beispiel. Also Dembélé war offensiver durchschnittlich positioniert. Und bei dem lief ja auch nicht so viel zusammen.
Ja, aber hat er vielleicht, ich meine, der hat ja so ein Abstauber-Tor geschossen, ne?
Mhm.
Und vielleicht war es aber auch ein bisschen die Ansage drauf zu warten, irgendwie so. Also sich eher lauern zu betätigen.
Ja, kann sein.
Als einfach Räume aufzumachen, indem er halt irgendwie so seine Flügelläufe hat irgendwie macht. Vielleicht war das ganz clever von Tuchel sogar, weil er eigentlich damit rechnen musste, dass die ihn halt eh wegstellen, die Hoffenheimer.
Das stimmt, ja. Und auf der anderen Seite Hoffenheim, also interessanterweise, man erwartet ja in solchen Spielen häufig dann, dass irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, im Sinne von jetzt packt der Tuchel mal einen aus, so wie man zum Beispiel ja dachte, DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayern, die werden nie im Leben so spielen wie in der Bundesliga und im Grunde haben sie genauso gespielt und hätten auch 1-4 verlieren können nochmal, wenn es anders gelaufen wäre. Und jetzt in dem Spiel war es auch so, beide Mannschaften haben genau das gespielt, was man von ihnen erwartet hat. Bei Hoffenheim Vogt wieder, das ist ja so der Quarterback bei denen, der hatte 132 Ballkontakte, aber auch eine sehr hohe Passquote. Also der verteilt die Bälle auch sehr gut, sehr viel quer, ehrlich gesagt, zu Hübner und Süle. Die spielen immer so hinten ein bisschen rum und gucken sich an, wie sie angelaufen werden und entscheiden dann, wo dann die Räume sind, nämlich hinter denen, die sie anlaufen. Da versuchen sie dann meistens mit so einem Winkelpass hinzukommen. Aber der hat auch sehr viele Pässe nach vorne gespielt. Von 58 nach vorne gespielten Pässen kamen auch 48 an. Und auch das hat Dortmund dann wiederum gar nicht versucht zu unterbinden. Also irgendwie haben die beide auch so ihren Stiefel gespielt. Hm. Und so sah dann auch das Spiel aus, aber im Positiven. Also ich finde das eigentlich ganz gut.
Ja, aber bei Hoffenheim war ja auch die bessere Mannschaft. Also das war ja, die haben ja auch zu Recht sich an ihre Stärken und an ihre guten Spieler und an ihren Spielaufbau gehalten, weil sie eigentlich damit hätten rechnen können, dass das reicht für einen Sieg. Und so. So hätte es ja auch durchaus sein können.
Irgendwie. Wobei ich sie besser, ehrlich gesagt, gar nicht fand. Ich fand 2-2 wäre so, finde ich, das Ergebnis gewesen, was auf dem Spielverlauf gerecht gewesen wäre. Weil Dortmund hatte schon große Chancen. Also gerade dieses Reus-Ding nach dem schnell ausgeführten Freistoß von Sokratis, den er dann Volley nimmt und Baumann noch so einen wahnsinnigen Reflex rauspackt, war schon stark.
Ja, vielleicht theoretisch besser, weil wenn es also das Abseitstor nicht gegeben hätte, dann bin ich mir eigentlich, dann hätte ich ja so gefühlsmäßig gedacht, dass Hoffenheim in Führung geht und das hätten die, glaube ich, besser zu Ende gespielt. Also es ist so eine, wahrscheinlich ist es mehr so ein Gefühl irgendwie. Also auch das Auftreten irgendwie von so Spielern wie dem hierbei und Kramaric, der irgendwie seinen 300. Elfer ohne jemals, also quasi verwandelt hat, ohne jemals eigentlich zu verwandeln. Und aber was hier so ein bisschen untergeht, ne, bei der Dortmunder Saison, über die man ja auch viel, an der man viel rumkrittelt, ne, dass dann ja doch letztlich Tuchel, der irgendwie auch so den besten Punkteschnitt hat, irgendwie der letzten Dortmund-Trainer.
Und ja, aber darum geht's nicht mehr.
Nee, darum geht's nicht, aber das
postfaktisches Zeitalter, auch bei Borussia Dortmund.
Ja, nee, aber eigentlich auch nicht so, weil man ist ja quasi, man müsste sich halt jetzt demnächst auch darauf einstellen, dass man, also ich glaube, man hat sich jetzt auch mit dieser, ich will es nicht Ausrede nennen, aber mit diesem Ding neuer Trainer und Umbruch, was ja quasi schon jetzt seit 2 Jahren so vor sich geht, immer so ein bisschen geschützt auch, dass man sagt, okay, man mit Bayern kann man eh nicht mithalten, aber man ist halt dann so, ich hatte eh Umbruch und deshalb ist es nicht so schlimm, aber man hat dann einfach nicht damit gerechnet, dass so Mannschaften wie Hoffenheim und Leipzig kommen und deshalb wirkt das Dortmund-Spiel und auch der gute Punkteschnitt von Tuchel jetzt nicht so, wie er wirken würde, wenn die anderen da unten rumgurken und die sowieso bei Default halt irgendwie Zweiter werden würden und auch im DFB-Pokal Endspiel wären, dann würde man sagen, gute Dortmunder Saison, der Tuchel macht das echt gut, der moderiert den guten Umbruch und so, aber dadurch, dass es halt quasi jetzt andere Mannschaften gibt, die es halt besser machen, und dazu würde ich Hoffenheim eigentlich fast schon zählen, weil mir gefällt es einfach besser, es hat mehr bleibende Werte irgendwie, was die spielen, wobei sie nicht so viele Verletzungsprobleme haben, wenn ich das richtig beurteilen kann, dann ist es gar nicht mehr so glanzvoll, was Dortmund da so an Punkten sammelt. Also, ich gebe dir recht, auch wenn ich das Wort postfaktisch in den Mund nehmen möchte.
Und was meinst du mit bleibenden Werten, also so an Spielidee?
Konstanz, oder? Konstanz, ja. Konstanz an und Spielidee.
Das ist halt auch einfacher, als wenn du halt immer 5 Tage Zeit, ja, sich
vorzubereiten. Absolut, ja.
Stimmt. Das war ja das. Tage Regeneration, ja. Und dann spiegelst du im Training wie den Gegner und.
Ja, das vergesse ich immer und hab's eigentlich heute noch, ich hab's mir noch für Leipzig mal wieder notiert. Aber stimmt ja, es betrifft ja natürlich auch, ist ja auch genau der Unterschied zwischen Dortmund und Hoffenheim, ja. Hast recht.
Ich meine, über die Dortmunder Saison werde ich ja im Rasenfunk Royal in ein paar Wochen noch ausführlicher sprechen. Meine These ist immer noch, dass die auch ein Opfer ihres sehr, sehr guten Saisonstarts geworden sind, weil man da gesehen hat, was möglich gewesen wäre. Mhm. Und dann irgendwann haben sie das aber nicht konstant abrufen können und dann haben alle nur noch das als Benchmark genommen. Wären die holprig eine Saison gestartet, wäre viel mehr darüber geredet worden, naja, es ist halt schwierig ohne Gündogan und Hummels und Mkhitaryan.
Aber sowas. Ja, aber das war lustig, weil du hast da so mit Pulisic und Guerrero und so, hast du letztlich sofort, da hattest du ja das Gefühl, das waren ja lauter goldene Einkäufe und ja, da klappt genau. Ja, alles. Und ja. Später war das Narrativ, aber auch in den Medien war plötzlich so, Naja, natürlich, das sind ja ganz junge Spieler, die müssen ja erst integriert werden, die können ja noch gar nicht funktionieren. Und dann vergaß man so ein bisschen, dass es eigentlich mal ganz hervorragend funktioniert hat irgendwie am Anfang der Saison. Was natürlich auch der Euphorie geschuldet sein kann, das weiß ich nicht, aber ja.
Was ja sehr angenehm ist bei Borussia Dortmund und Hoffenheim, dass die beiden ja so einen A-B-Test laufen haben, jetzt schon seit vier Spieltagen. Seit vier Spieltagen haben sie exakt dieselben Gegner, nur eben nicht in der gleichen Reihenfolge, obviously. Und so geht das jetzt auch dann weiter. Ach, das heißt, Dortmund spielt jetzt noch auswärts in Augsburg und dann zu Hause gegen Werder und Hoffenheim spielt jetzt auswärts in Bremen und dann zu Hause gegen Augsburg. Und wie gesagt, das ist jetzt schon seit vier Spieltagen so. Die Leute stehen, während sie sonst im Rasenfunk nicht so auf Prognosen stehen, kriege ich derzeit, wenn ich die Frage stelle, habt ihr irgendwelchen Input für die Sendung? Nur die Frage, spielt Werder international? Also die Leute stehen anscheinend inzwischen auf Prognosen an so einem späten Zeitpunkt der Saison. Deswegen, also Werder und Augsburg sind für beide die nächsten Gegner. Schafft es Hoffenheim noch, die 2 Punkte Rückstand aufzuholen, Rüdiger?
Nein. Weiß ich nicht. Nee. Das,
oh. Nee, du hast ja auch vorher gesagt,
Dortmund. Nee.
Siehst du on a roll.
Genau.
Ja, schwierig. Ich ging irgendwie davon aus, dass Hoffenheim das gewinnt. Oder unentschieden zumindest. Und dann hätte ich felsenfest geschworen, das bleibt so. Hoffenheim 3. Jetzt bin ich verunsichert ein bisschen. Ich weiß nicht, was das mit der Mannschaft macht, jetzt da plötzlich hinter Dortmund wieder zu sein. Ich sag einfach mal so, spaßeshalber, ja, die packen es noch.
Sehr gut. Habe ich meinen provokanten Sendungstitel. Nee, habe ich noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wir haben jetzt schon über die Champions League gesprochen, weil es sich anbot. Und davon, von der Champions League, ist der Bogen zum Hamburger SV nun wirklich nicht weit. Die auch in einer Champions League würdigen Leistung am heutigen Sonntag 0:0 gegen den ersten FSV Mainz 05 gespielt haben.
Ich bin wirklich sehr froh, diesen hässlichen, verregneten Berliner Sonntagnachmittag vor dem Fernseher verbracht zu haben.
Es war traumhaftes Wetter hier in der Hauptstadt. Mhm. Ich dachte mir, Mensch, hier ist es ja fast so schön wie in München. Habe ich mir aber den ganzen Tag gedacht. Ja, was lässt sich zu diesem Spiel sagen, außer dass es offensichtlicherweise für den neutralen Beobachter nicht allzu befriedigend war.
Ja, es war, glaube ich, die Trainingsgruppe 1, die gespielt hat.
Ja. Trainingsgrippe 1 war das vielleicht.
Genau.
Ich weiß nicht, es war natürlich auch irgendwie, also ich fand alles, was da im Vorfeld so war, die Suspendierung und dann das Drecksack-Gate, also der Berater von dem Bahoui, dem Auswechselspieler da, der hat doch zu Gistol gesagt, da gab es irgendwie Übersetzungsdifferenzen. Die einen haben gesagt, es heißt Drecksack, die anderen haben gesagt, es heißt feiger Scheißer.
Das ist ein eindeutiger Unterschied.
Ja, also der hat ihn doch beleidigt. Ja. Und gab es auch einfach schon viel. Wir wissen ja, dass die Medienstadt Hamburg gar nicht so schlecht ist.
Übersetzt?
Ist es nicht norwegisch oder so gewesen? Ich weiß nicht mehr genau.
Aber unterscheidet der Norweger zwischen einem feigen und einem mutigen Scheißer?
Ja, das ist
offensichtlich.
Ja, aber wie gesagt, woanders habe ich auch Drecksack gelesen.
Okay.
Naja, auf jeden Fall, wir haben ja gehört, die Medienstadt Hamburg, hat Marcel Janssen ja neulich erzählt, ist überhaupt nicht so schlimm.
Nein.
Aber ich glaube, da wurde schon viel, viel geschrieben und viel rumgetändelt und ich hatte schon das Gefühl, es ist irgendwie so, das knarzt und genauso knarzig war das Spiel irgendwie. Mhm. Und ich hatte auch den Eindruck, dass der HSV irgendwie so, ja, die haben ja zu Hause gespielt, ne? Und das ist dann eben so, was du gesagt hast, die können ja ganz gut, oder war das auf Gladbach bezogen vorher, die können halt zu Hause ganz gut Stimmung machen?
Augsburg.
Auf Augsburg war das bezogen. Ja. Okay, ja, da stimmt's. Ich finde, in Hamburg können sie das eben nicht so gut irgendwie mit dem Publikum interagieren und sich da beflügeln lassen. So, das ging jetzt schon mal wieder eine Zeit lang besser, aber das haben sie jetzt wieder irgendwie verloren und ich finde das.
Ja, durch dieses Darmstadt-Spiel halt. Das war wirklich so der.
Ja, genau, durch dieses Darmstadt-Spiel.
Der Badewanne HSV den Stöpsel gezogen hat. Man hatte immer bis dahin, die haben schon schlecht gespielt und auch keine Ergebnisse eingefahren, aber du dachtest immer, naja, die spielen zu Hause noch gegen Darmstadt, gegen Mainz und gegen Wolfsburg. Im Grunde müssten die jetzt nur erstmal das gegen Darmstadt gewinnen. Und dass die da verloren haben, das hat auch, glaube ich, so stimmungstechnisch echt im Stadion was getan.
Genau, aber das hätte man sich halt auch nicht anmerken lassen müssen, indem man halt diesen Eklat um Giroud dann halt irgendwie so in die Öffentlichkeit zehrt. Ich meine, vielleicht war das ja auch keine Absicht, vielleicht wollten die auch nicht, dass es rauskommt oder so. Aber ich glaube, das ist halt einfach, wenn du dann, das beflügelt sich alles oder das zieht sich alles gegenseitig runter. Da gibt's dann Ärger in der Mannschaft, dann kommt es auch nach außen und kommt dann von außen wieder in die Mannschaft rein. Und es ist dann so ein Perpetuum mobile der Demotivation ist es dann halt letztlich. Und genauso sah das Spiel halt aus. So, die wussten schon, dass sie was tun müssen. Die wollten auch für ihren Trainer spielen. Aber es war halt einfach so holzhackig. Das war halt einfach unkoordiniert, nervös, nicht genau wissen. Ja,
wahnsinnig nervös.
Wie auch nicht wissen, wie man mit dem Druck jetzt umgeht. Weil es gab jetzt nicht nur den Druck wegen dem Abstiegskampf und wegen den Fans. Jetzt gab es auch noch den Druck wegen dem Trainer, weil man nicht der Nächste sein will, von dem der Trainer behauptet, er ist ein Arschloch und schickt ihn in die Trainingsgruppe 2 und dann wird es vielleicht doch nichts mit dem Wechsel zu Leicester oder sonst irgendwelchen Kandidaten. Also ich glaube, da wurde halt noch ein zusätzlicher Druckfaktor erzeugt, der einfach nicht notwendig war und der diesem Spiel auch eine Bürde auferlegt hat. Wobei natürlich, das hat ja noch eine zweite Mannschaft mitgespielt, über die ich eigentlich nicht so viel sagen kann. Ich kann auch nicht so genau sagen. Ich konnte zwar irgendwie schon beurteilen, was der HSV so getrieben hat und dass es etwas unansehnlich war, aber bei Mainz kann ich dir gar nicht so genau sagen, was die so machen wollten und
ob. Ich glaube, es hat viel mit Córdoba zu tun. Also auf den hat man ja sowieso jetzt lange gewartet und du hast auch deutlich gesehen, was im Mainzer Spiel passiert, wenn der weg ist, weil er verletzt war. Das hat nämlich dem Mainzer Spiel auch wiederum den Stöpsel gezogen. Und in dem Spiel war es viel über die Außen, als Cionali und De Blasis gegen Sakai und Diekmeyer. Immer wieder gut in Umschaltsituationen gekommen und dann Ball auf Córdoba und der wird schon dann was damit machen, egal ob es eine Ablage ist oder ein Abschluss. Ich glaube, das war so das wesentliche Konzept und das, was mich eben wesentlich überrascht hat, war, wie gut das eigentlich bei Mainz funktioniert hat und wie wenig beim HSV zusammengegangen ist. Ich hätte gedacht, dass die mit der Situation, und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da zusätzlich, also wenn da zusätzlicher Druck dazu gekommen wäre über das Trainerverhalten, dann würde ich sagen, ja gut, was ist einmal eins Druck? Also die hatten ja schon vorher einen Riesendruck. Ich glaube, das ist dann eigentlich auch irgendwann egal, aus welcher Richtung der kommt. Ich dachte aber, die könnten diesen Druck positiv umwandeln, so wie sie es ja in anderen Heimspielen auch schon geschafft haben. Ich meine, man weiß ja auch, wo der HSV schon stand. Die standen ja schon schlechter als Tabellenplatz 16. Aber jetzt hast du gesehen, das ist nochmal ein deutlicher Unterschied, ob du Anfang Mai Druck hast oder ob du irgendwie Mitte Februar Druck hast. Und das war wirklich gräusig. Und Mainz hätte eigentlich gewinnen müssen, wenn du einfach nur die Chancen addierst und dir die Möglichkeiten anschaust.
Ich habe HSV-Spiele nur so sporadisch geguckt und habe so verschiedene Spieler in der letzten Zeit so als Motivation, als Mentalitätsbestien wurden mir präsentiert. Also Holtby oder Papadopoulos. Holtby wurde relativ, weiß ich, wann der ausgewechselt wurde. Und Papadopoulos habe ich jetzt, also es war auch mein Eindruck, aber jetzt gelesen, nur 20% seiner Pässe kamen beim Mitspieler an.
Wobei der ging ja relativ heiß ins Spiel. Ne? Irgendwie Haare abrasiert, irgendwie gerade frisch aus dem Trainingslager. Übrigens dasselbe Trainingslager, das sie mit Labbadia gemacht haben, als sie da vor 2 Jahren oder so dann auch die Relegation geschafft haben.
Aber es heißt dasselbe, der gleiche Ort, oder was?
Ja.
Und die gleichen Fitness-Trainer
vor Ort. Zum selben Zeitpunkt oder zum ähnlichen Zeitpunkt. Das weiß ich nicht.
Dieselben Fitness-Trainer. Ich muss mich dann auch fragen, ob das wirklich so ein positiver Effekt ist, da nochmal mit der
Mannschaft. Ja, eben, genau. Darauf wollte ich, ich wollte es eigentlich auch sagen, vielleicht wird da auch ein bisschen zu viel Aufhebens einfach. Das meine ich mit dem zusätzlichen Druck, dass die Suspendierung und dann nochmal das Trainingslager und nochmal so exakt auf so extrem nochmal auf Teamgeist. Das war ja doch auch eine Thema letzte Woche im Sky 90, wo der Kramer hat doch gesagt so, ja mein Gott, die einen gehen ins Kino, die anderen treffen sich mit ihren Freundinnen und die dritten fahren dann ins Trainingslager. Es gibt verschiedene Arten, die Mannschaft zu erreichen.
Ja.
Und wer weiß, ob das halt immer die richtige ist, dann irgendwie so nochmal so einen Druck zu erzeugen durch einen Trainer. Ich finde, das kann halt einfach oft auch eine gewisse Hilflosigkeit vom Trainer symbolisieren.
Die anderen gehen mit ihren Frauen essen.
Das ist ja auch eine Drucksituation.
Ja, eben.
Ja, deshalb sag ich es nochmal. Wenn man das überstanden hat, dann geht man auch leicht in so ein 32.
Es war halt irgendwie krampfig von Hamburg und es war ja auch so, der Diekmeyer hatte am Schluss dann irgendwie zweimal einen Krampf, wo du gedacht hast, der hat 120 Minuten Champions League Endspiel gespielt, um den Bogen wieder zu kriegen, aber doch nicht irgendwie so ein relativ fades Spiel gegen Mainz. Also
9 Kilometer gelaufen.
Ja, das ist nicht so wahnsinnig viel, ne?
Ich würde da auch krampfen bei ihm. Ja, gut.
Wenn du 9 Kilometer laufen würdest, das,
ja, du würdest nicht. Ja, so kommt drauf an, wann. Also in der Woche.
Du würdest ja nicht so weit kommen.
In der Woche, ja. Kriege ich manchmal 9 Kilometer hin. Ja, also es war furchtbar. Auch von den Passquoten her, du hast es schon angesprochen, Papadopoulos 20%, mehr gemacht.
Das hat Rüdiger.
47%.
Ehre, wem Ehre gebührt, das hat Rüdiger gesagt.
Ja, Rüdiger, Entschuldigung.
Ich habe es, ja, okay, das ist meine Notiz. Guck mal, hier ist eine Notiz, er ist nur 20% Mitspieler. Darüber steht auch noch, so möchte ich nie werden.
Wie Papadopoulos oder wie?
Nee, wieso? Nee, ich glaube, es ist auf Todd bezogen. Darüber Todd hat, spricht nämlich bei diesem Spiel von einer Leistungssteigerung. Ich glaube, das hat mich zu diesem Gedanken gebracht.
Ja, der HSV hatte auch übrigens die schlechteste, zweitschlechteste Tordifferenz in der Liga nach Darmstadt. Muss man natürlich auch mal. Auch eine
ja, und starke das ist
Leistung. Faktor, und die also haben sie schon länger. Die haben sie schon, also schon wieder, also schon weiter oben waren. Na gut, hat nach Darmstadt noch ein bisschen was dazu beigetragen, das stimmt schon, aber es ist letztlich, war das dieser Upswing, den Hamburg hatte mit unter Gisdol teilweise, der war mehr gefühlt, als dass er sich tatsächlich in tollen Ergebnissen so oder fantastischen Tabellenplätzen manifestiert hätte, finde ich. Also ich habe den Frieden, ich
ja,
habe schon
emotionaler Upswing, ne?
Also ich habe schon eine Änderung gesehen.
Ständig in der letzten Minute zu Hause.
Ja, genau. Ich habe schon eine Änderung gesehen, aber es ist keine, die mich überzeugt hat, dass man da aus der Gefahrenzone wäre. Und letztlich jeden Trainer, den man nach Labbadia geholt hat, also beziehungsweise, nein, quasi jeden Trainer, den man geholt hat, inklusive Labbadia, hat eigentlich immer nur dasselbe gemacht, kurzzeitig mal was verbessert und dann doch wieder in der Relegation gelandet irgendwie. Also same shit, different season, kann man eigentlich nur sagen. Und das wollte ich jetzt sagen, ich hatte das Gefühl, weil ich habe es echt nur so nebenbei geguckt, weil ich fand es wirklich sehr schwer zu ertragen, als würde Hamburg mit seiner Mr. Bean-artigen Art, da Fußball zu spielen, einfach auch Mainz irgendwie das Spiel kaputt machen irgendwie. Ich hatte auch so das Gefühl, es
ja, war... Ja, wobei Mainz jetzt auch gerade nicht so das Hochmaß an Spielkultur ist.
Also nee,
da waren schon zwei Mannschaften, die, wenn der Ball kommt, erstmal sagen, boah, danke, nee. Nehmt ihr ihn erstmal, wir versuchen gerne den Konter, aber wir brauchen den Ball nicht. Und das hast du in den Passquoten gesehen, irgendwie 53% HSV, 59% Mainz, ständig Fehler im Aufbauspiel. Es war, also wären sie noch alle auf den Ball draufgerannt, dann wäre es halt gewesen wie in der E-Jugend. Und so waren halt nur die Werte ein bisschen wie in der Jugend. Also auch von Mainz war das jetzt zwar besser als der HSV, aber ja, what's the benchmark? Also
Was hat der HSV eigentlich mit so Karlsruhe-Managern, ne? Da hat er Kreuzer, jetzt tot und irgendwie, ja.
Da spricht ja schon der Name.
Ja. Tot. Ja. Das hast du jetzt extra so ausgesprochen.
Interessante Personalie aber, Janicic auf der Doppel-6 neben Jung, ein 18-jähriger Nachwuchsspieler, den in so einem Spiel zu bringen, hat auch eine gewisse Wirkung, war jetzt aber nicht der Grund, warum es schief lief. Aber jetzt, wir sind ja im Prognosemodus.
Ah ja.
Und wir haben ja vorhin schon gehört, Bernie, du hast, glaube ich, gesagt, HSV wieder Relegation. Ich glaube, ehrlich gesagt, der HSV muss jetzt erstmal Leverkusen eine Fuhre Weißwürste dafür schicken, dass die noch das 1-1 gemacht haben in Ingolstadt, weil sonst wäre da jetzt noch richtig Druck von hinten. Ja, der ist jetzt nicht mehr so krass. Der HSV jetzt noch auf Schalke und zu Hause gegen Wolfsburg.
Was?
Ja. Auf Schalke und zu Hause gegen Wolfsburg.
Ja, die holen keinen Punkt mehr, glaube ich.
Und Rüdiger, du sagst ja aus der Tabellenplatz 16. Ich kann das immer noch nicht so wirklich glauben. Also es kann so kommen, aber irgendwie gerade dieses letzte Spiel gegen Wolfsburg, für die es dann eventuell dann gar nicht mehr um den Nichtabstieg geht. Und wenn man dann müsste man sagen, na gut, wenn die
ach,
dann
so damit 100%... Ach, so argumentierst du, weil Wolfsburg dann schon die Punkte zusammen hätte.
Ja, vielleicht. Die gewinnen jetzt dahin gegen Gladbach, haben die 39
okay,
Punkte.
Okay.
Und dann würde man ja sagen, okay, eine charakterstarke Mannschaft, die haust sich am 34. Spieltag nochmal voll rein. Und dann guckt man und sieht, ach, VfL Wolfsburg, weiß ich nicht, 0-4.
Ach so, argumentierst du, ja.
Ich mach mich gerade unbeliebt, aber...
Nee.
Das ist die Schule, was ich trinke, das lockert.
Möchtest du eins?
Ja. Nee, aber das ist nicht unplausibel.
Ja, danke
dir. Ich weiß nicht, ich habe einfach mehr. Ich glaube, der HSV geht einfach davon aus, dass er Relegation schafft und gibt sich gar nicht mehr genug Mühe, irgendwie das zu vermeiden. Also
auf der anderen Seite, wenn man nur.
Ich glaube, ist schon zu verkrampft, glaube ich. Aber ich weiß es auch nicht sicher.
Und Mainz jetzt zu Hause gegen die Eintracht und dann beim ersten FC Köln.
Ja, kann auch noch schief gehen, ja.
Das ist echt schwierig. Jetzt bist du auch schon so ängstlich.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Wir unter dem Druck der Prognose zusammen.
Ja, wirklich. Beim Fußball ist alles passieren kann. Ja. Wir können einen Konter reinlaufen.
Das ist das, was ich
heute. Ich könnte eine Falschprognose machen.
Das ist das, was ich heute gesagt habe, dass wir, wie wir über Trainer reden oder so. Wir reden zwar immer, ich habe zu Rüdiger vorm Dings gesagt, wenn wir über Trainer reden, dann sagen wir zwar so, ja, wenn der so weitermacht, dann ist er nicht mehr lange Trainer und so. Aber gleichzeitig sagen wir so, ja, ist aber auch schwierig, ne? Ist ja unvorbereitet da reingekommen und dann muss ich schweres Erbe verwalten, dann waren so viele Spieler krank und die Sportdirektion sitzt ihm auch im Nacken und so. Und eigentlich reden wir dann immer so, ah, die armen Trainer und sie sind ja eh irgendwie so, man ist so ängstlich, plötzlich sich festzulegen auf Fehlverhalten, Prognosen, die spielen scheiße, die spielen gut oder so. Man fängt so, man relativiert so rum, weil man jetzt auch irgendwie als einigermaßen, was ja auch irgendwie, man hat ja auch beigebracht bekommen, jetzt in den letzten anderthalb Jahren, dass halt einfach, dass die einfachen Wahrheiten nur die Idioten suchen. Und deshalb ist man jetzt so vorsichtig geworden. Aber beim Fußball könnte man sich ein bisschen den Luxus erlauben, mal einfach klarere Prognosen zu stellen und auch mal so wieder mal zu sagen, die sollen absteigen, die Wichser. Aber das will ich.
Das hat übrigens selbst Spiegel Online gerade als Zusammenfassung des HSV-Spiels. Bitte absteigen.
Ja, wobei ich das nicht sagen wollte, weil ich gegen den HSV nichts habe. Ich will eigentlich nicht, dass der HSV absteigt. Ich glaube es auch nicht.
Ich finde mittlerweile, man muss noch nicht mal was gegen den HSV haben. Und trotzdem kann sich sowas einstellen wie ein, jetzt aber mal bitte wirklich.
Ja, aber das ist ja auch so, das ist ja auch so ein althergebrachtes. So, bitte Hamburg steig ab, endlich mal. Das
okay, auf so eine Denkweise fängt man schon auf den
dritten. Das ist ja auch, das ist mir zu populistisch. Und deshalb schwenke ich jetzt auch um auf Mainz. So, jetzt habt ihr es.
Mein Spiel. Und inhaltlich noch Input zu geben. Achso, Mainz spielt noch Relegation. Ja, ich könnte es mir auch vorstellen. Ich meine, das, was du ja beschreibst, Bernie, ist ja, dass wie in fast allen Lebensbereichen, je näher du hinguckst, desto schwieriger wird es, so pointende Meinungen rauszuhauen.
Das ist ja auch gut so, dass man, aber.
Deswegen dauert ja ein Rasenfunk 2 Stunden.
Ja. Nicht eine halbe. Aber ein bisschen Eskapismus müssen wir auch noch kommen und deshalb wage ich die Prognose, Mainz steigt ab.
Ich finde es auf jeden Fall.
Also nicht steigt ab, Quatsch, fährt in die Relegation.
Okay. Und bilde ich mir das nur so ein, aufgrund meines jugendlichen Unverstandes?
Ich bin da gegen Braunschweig.
Ist die Relegation eben, ist die schwerer in diesem Jahr als sonst?
Ja, ich glaube schon, weil das ist ja schon ein Indiz, dass da viele Mannschaften punktgleich sind oder noch sein könnten jetzt da in der zweiten Liga. Und das auch so, das sind schon harte Duelle, die sich da geliefert werden. Und da scheint keiner irgendwie so besonders einfach so zufällig, also selbst so eine Mannschaft wie Stuttgart musste sich da schon ganz schön anstrengen, um das zu erreichen. Also da scheinen schon alle ganz schön heiß drauf zu sein. Und wenn da wirklich einer noch abrutscht aus dem direkten Aufstieg, Stuttgart wahrscheinlich nicht, dann werden die, glaube ich, ziemlich gewaltfreudig da in so eine Relegation reingehen. Ich glaube, es wird kein Spaß.
Ja, ich glaube auch, es hängt krass davon ab, welche Mannschaft hier da unter welchen Umständen reinrutscht. Also den Vorteil, den die Erstligisten haben in der Relegation, meiner Meinung nach, neben dem puren Fakt, dass sie Erstligisten sind mit anderen finanziellen Möglichkeiten, ist meistens, dass die in einer anderen Stimmung in die Relegation reingehen, weil es meistens für den Erstligisten ein Erfolg ist, sich noch in die Relegation gerettet zu haben. Es könnte diese Saison aber anders sein. Und während es meistens für den Zweitligisten eine Enttäuschung ist, dass man es nicht geschafft hat, sich direkt zu qualifizieren. Und dann kommen halt so Relegationsspiele raus, die so dominiert sind von der Angst. So wie der Club gegen die Eintracht letztes Jahr war für mich das beste Beispiel. Das war unschaubar. Die einen waren emotional aufgeladen, aber hatten natürlich auch große Panik, nämlich die Eintracht. Und die anderen waren so blockiert, dass überhaupt nichts ging. Das war ja unguckbar. Und so hat zum Beispiel der KSC damals das Rückspiel in der Relegation auch gespielt. Und im Hinspiel jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, aber ein Stürmer hat sich beim Stand von 1-0 nicht fallen lassen, als er gefoult wurde im Strafraum, sondern hat noch den Schuss genommen. Das wäre der sichere Strafstoß gewesen. Die sind letztlich durch, meiner Meinung nach, eher durch das nicht aufgestiegen, als das durch den Freistoß dann im Rückspiel.
Und jetzt sind sie abgestiegen.
Und jetzt sind sie abgestiegen. Da sieht man mal, wohin ein Fairplay bringt.
Ja.
So zu dem Polter. Und es reicht schon, dass man dem niedergeschlagenen Gegner die Hand reicht, dann kriegt man den Fairplay.
Ja, das lag mir auf der Zunge, ja.
Das sind Zustände in der Bundesliga. Gut, so ist es.
In der Welt, ja.
Damit machen wir den Abstiegskampf zu, denn über Darmstadt werden wir zwar noch sprechen, aber die sind schon abgestiegen und dieses Spiel ist nun wirklich nicht genau. Da brauchen wir jetzt nicht allzu viel Minuten drauf verwenden. Aber wir können noch weiter über das Rennen um Europa sprechen. Bei manchen eher so ein Schleichrennen. Wir reden über Hertha. Gegen Rasenballsport Leipzig 1:4 verloren zu Hause. Ein Märchen, wie alle schreiben, ein 60 Millionen Euro teures Märchen. Leipzig spielt in der Champions League. War denn dieses Spiel gegen die Hertha auch so ein bisschen stellvertretend für die ganze Leipziger Saison? Die Art und Weise, wie man da aufgetreten ist und wie man die Tore erzielt hat, Rüdiger.
Warte mal, lass mal überlegen. Ich glaube schon. Ja, ich glaube ja. Die haben früh ein Tor gemacht.
Genau, und viel im Aufbau kaputt gemacht. Vielleicht auch stellvertretend für die Herthaner Rückrunde. Also
ja.
Das 2:0, dieser...
Obwohl zu Hause, aber ja, doch, ja.
Also Jahrstein jetzt schon zum zweiten Mal nacheinander dann, mit einem Fehler. Aber wo ich jeweils sagen würde, ey Leute, wenn euer Konzept auch einfach ist, du spielst den Ball zum Innenverteidiger und der will den Ball gar nicht nach vorne spielen, sondern der gibt den gleich wieder zurück zu Jahrstein.
Weil da war aber auch niemand, wo er hätte ihn spielen können, oder?
Als er dann ausgerutscht ist, ja.
Ja, und auch der Verteidiger vor ihm.
Ach so, ja, genau, die wurden ja zugepresst, das stimmt schon, ja. Mhm. Aber erschreckend.
Ja, es gab ja vorher schon, also das Tor vorher, der von Timo Werner in der 12., wenn ich das richtig notiert habe. Das war ja mega schlecht verteidigt, generell, und dann von Brook im Speziellen. Also das, weiß nicht, das ist mir, also ich will jetzt den Fußball von Hasenhüttl und Leipzig nicht in Abrede stellen. Das war sicher der zweitbeste Fußball in der Liga. Aber es ist, irgendwie habe ich schon irgendwie das Gefühl, so eine Zeit lang kam es mir so vor, als hätten sich die Mannschaften auf Leipzig eingestellt und dann jetzt aber wieder nicht zum Schluss irgendwie. Also ich kann halt einfach nicht so, also ich versuche halt dann, irgendwann muss ich akzeptieren, dass es eine wahnsinnig gute Mannschaft ist und kann nicht versuchen, mein 0815-Stiefel zu spielen da. Und viele machen es dann ja auch noch in Leipzig, was ja besonders doof ist dann. Und aber hier war es dann auch so von der Hertha so absolut so fahrig, unkonzentriert und einfach auch dann auch versucht, dieses Offensivpressing dann auch noch irgendwie so ein bisschen gegenzupressen, so halblustig irgendwie. Dann denke ich mir halt so, das ist Leipzig, gegen die ihr hier spielt. Das ist einfach nicht, das ist halt jetzt nicht meins, ne? Das, also, da muss man halt ein bisschen konzentrierter sein und auch ein bisschen auf sich auf das Spiel einlassen, der Leipziger. Das hat man ja, man hat da ja wirklich jetzt 31 Spieltage Zeit, sich das anzuschauen, und dann muss man es halt auch irgendwie, vor allem zu Hause, ein bisschen anpassen und vor allem vielleicht auch ein bisschen mehr zumachen, ne? Und eine Kette, die sich auch irgendwie, die auch in Kontakt, eine Abwehrkette, die auch in Kontakt miteinander steht irgendwie und sich abspricht. Es ist auch dann kein Wunder, dass es dann halt so losgeht, und ja, dann ist dann auch kein Wunder, dass es so weitergeht. Und dann passiert noch wirklich nur so ein blöder Fehler da dann von Jahrstein. Und dann ist das Spiel irgendwie im Prinzip eigentlich eh schon gelaufen, wobei es ja am Schluss irgendwie knapp wurde dann, weil der Anschluss kam ja dann doch noch. Aber eigentlich hatte ich das Spiel dann nach den zwei Toren als verloren abgehakt, und so war es ja dann auch. Und ich finde es schon auch Werder, sage ich schon, Hertha schuld, genauso wie dem Leipziger Spielsystem geschuldet. Ich finde, dass einfach auch Leipzig wird sich in der Champions League anschauen, aber auch nächste Saison, wenn dann einfach Mannschaften kommen, die ihnen so personell einfach überlegen sind in der Champions League und auch in der Bundesliga, sich einfach die Trainer einfach ein bisschen cleverer anstellen und sagen, okay, jetzt kommen die Leipziger, jetzt, wir wissen jetzt, wie die spielen. Also bis das jetzt zu Spieltag 31 immer noch eine Mannschaft wie Hertha so naiv gegen Leipzig spielt, das erschließt sich mir halt nicht so wirklich.
Wobei ich nicht glaube, dass die naiv waren, Berlin. Ich glaube, Hertha kann gerade nicht besser. Also das tut jetzt zwar sehr weh, gerade nach dem Spiel, weil das halt vollkommen verdient mit 1:4 verloren ging, aber Hertha ist aus verschiedenen Gründen gerade schlecht. Und da spielen Verletzungen mit rein. Jetzt Weiser zwar wieder zurückgekehrt, aber gleich wieder Skjær wird verletzt. Also es geht gerade so weiter wie jetzt schon die ganze Saison über. Es geht aber auch damit einher, dass die Rückrunde insgesamt furchtbar war, so mit Ansage, und man sich da dann auch so ein bisschen reinfallen hat lassen. Es wurden ständig erste Halbzeiten verschlafen. Diese neuen Auswärtsniederlagen in Folge sind auch nicht zufällig so gekommen, sondern das hat einen Grund. Und du hast dich nur noch zu so ganz wenigen Momenten nach oben ziehen können, unter anderem gegen den BVB zu Hause, was aber auch damit zu tun hatte, dass seinerseits Dortmund da nach einem Champions-League-Spiel angetreten.
Ja, aber es ist doch genauso, das meine ich aber auch. Weißt du hast dann oft, das ist es so bei so Mannschaften, die genauso so rumgurken, ein paar Spieltage, dann kommt halt irgendwann Bayern und dann denken sie, jetzt müssen wir uns aber wirklich, jetzt konzentrieren wir uns extrem auf die Mannschaft, haben super, super raffiniertes System und hängen uns auch noch komplett rein. Und das ist halt eine Achtung, die hat Leipzig von vielen Mannschaften nicht entgegengebracht wird. Und das ist halt einfach falsch. Ich finde halt einfach, der Leipzig wird, ist auch deshalb so schön durchmarschiert. Natürlich waren sie gut und die zweitbeste Mannschaft, ich habe es ja gesagt, aber weil ihnen auch einfach zu wenig Sorgfalt entgegengebracht wurde. Und das ist für mich ein Beispiel, weil das heißt ja nicht, also das Spielerpotenzial in Berlin ist natürlich, mal Verletzungen, hat es halt natürlich auch nicht im Kreuz gegen Leipzig irgendwie 4-0 zu gewinnen, da gebe ich dir recht. Aber man kann es schon versuchen, da frühe Tore zu verhindern und die nicht so ins Spiel kommen zu lassen. Und das habe ich halt da nicht gesehen.
Ich kann dir nicht widersprechen, das stimmt schon. Andererseits finde ich,
es war dann aber auch besser.
Leipzig zweite Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gemacht hat.
Klar, also zweite Halbzeit war es ja aber auch, muss man auch wieder so sagen, dass es Berlin auch ein bisschen besser gemacht hat.
Und es ist halt auch einfach sau schwierig. Also vielleicht, Leipzig macht ja eigentlich im Kern, nämlich, dass man ein Umschaltspiel spielt, dass man immer wieder versucht, in Pressing-Situationen zu kommen. Im Kern ist das eigentlich das, was 70% aller Bundesligisten machen. Nur Leipzig macht es halt besonders konsequent und noch mit so bestimmten Ausformungen. Also bei Leipzig geht es zum Beispiel ganz krass darum, dass du im Pressing den Ball im Sprint gewinnst, weil wenn du ihn schon in der Bewegung Richtung gegnerisches Tor den Ball gewinnst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Torchance kreierst, wesentlich höher, als wenn du es quasi aus dem Stand heraus schaffst. Deswegen sind die quasi nochmal aggressiver im Gegenlaufen und haben halt dieses komische 4-2-2-2, auf das man sich irgendwie so ein bisschen auch als Taktik-Freak so ein bisschen einstellen musste, weil es auf dem Papier gar nicht so viel Sinn ergibt, aber so wie sie es spielen halt dann schon. Aber Leipzig macht halt eigentlich gar nicht so viel anders, als ganz viele andere Teams es machen wollen. Sie machen es nur in allen Belangen unglaublich konsequent und gut. Sie haben halt auch eine sehr, sehr hohe Qualität im Kader. Und das hat man, finde ich, in diesem Spiel halt auch gesehen. Also auf der einen Seite Hertha natürlich gerade jetzt auch nicht in der Phase ihres Lebens. Jetzt ja auf Tabellenplatz 6 mit 46 Punkten zurückgefallen. Aber Leipzig hat, also das war genau der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Während es vorher so war, im Heimspiel gegen Ingolstadt. Ingolstadt hat genau das gemacht, was man schon in der zweiten Liga gegen Leipzig gemacht hat. Damals noch unter Hasenhüttl. Und was man im Hinspiel gemacht hat, nämlich wahnsinnig viele Fouls, offensiv angegangen, den Ball ganz weit weggehalten vom eigenen Tor und den wirklich so mit Physis dagegen geknallt. Und vorher haben sie auf Schalke 1-1 gespielt. Da war Leipzig in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr überzeugend. Da hätte eigentlich Schalke gewinnen können. Und das war jetzt genau der perfekte Gegner. Das war das Kaninchen, was du zur Schlange in den Käfig setzt.
Die Hertha. Wobei vom Gefühl her Hertha, also klingt jetzt nicht so hoch, hätte verlieren müssen. Aber es war auch wirklich ein besonderer Abend für den Davy Selke irgendwie, der dann nochmal so richtig explodiert ist, so zum.
Ja, weil er dann mal wieder spielen durfte.
Ja, aber ja.
Ja, das ist aber auch so ein bisschen, es ist schon lustig mit Davy Selke, weil letztlich, ne, man geht dazu, also er wechselt von einem Bundesligisten zu einem Zweitligisten, ne, mit der Perspektive, dass er irgendwie da aufsteigt und bald international spielt und dann macht er das und es scheint zu gelingen und dann darf er aber genau, wenn es, als der Aufstieg dann geglückt ist, dann darf er dann nicht mehr spielen irgendwie. Und geht jetzt, wer weiß, vielleicht geht er jetzt zu Werder wieder. Die hätten ihn ja gerne wieder zurück, haben sie schon verlauten lassen. Ich finde, der hat gut zu Werder gepasst. Also, er wird auch gut zu dieser jüngeren Werder-Mannschaft passen unter Nuri. Zu den ganzen Kollegen da, Delaney und wie sie alle heißen. Das wird schon gut passen.
Wenn es gehaltstechnisch nicht so undenkbar wäre, dann würde ich ihn sehr gerne bei Freiburg sehen. Ehrlich gesagt. Das würde auch sehr gut passen, weil ich gerne sehen würde, was passiert, wenn so ein Mensch mit Christian Streich zusammenarbeitet.
Wie selten ist das eine Überleitung? Ja.
Nee, noch nicht. Die Überleitung hätten wir gerade auch schon mit Werder gehabt, aber ich habe mich dafür entschieden, sie zu verwerfen, um nochmal kurz über die Hertha zu sprechen. Weil Leipzig, die spielen jetzt zu Hause gegen Bayern und dann auswärts bei Eintracht Frankfurt, ist aber tabellarisch uninteressant. Die werden wahrscheinlich auch diesen zweiten Tabellenplatz mit 6 Punkten Vorsprung auf Dortmund nicht mehr verlieren. Aber Hertha ist ja, wie wir schon ganz früh heute angesprochen haben, es scheint euch ein Anliegen zu sein, das zu besprechen, jetzt auf Tabellenplatz 6 zurückgefallen hinter den SC Freiburg. Und von hinten drücken der erste FC Köln mit 45 Punkten, Werder Bremen mit 45 Punkten und noch ein bisschen Borussia Mönchengladbach mit 43 Punkten. Hertha spielt jetzt noch auswärts in Darmstadt und dann zu Hause gegen Leverkusen. Nee, du darfst mal die Prognose raushauen. Ich habe bisher immer die Prognosen im Stuttgart gestellt.
Naja, das geht weiter runter. Das ist ja auch so eine klassische Hertha-Rückrunde. Das schulden sie ja eigentlich schon ein bisschen ihrem die haben ihr Verständnis von Rückrunde, finde ich. Also, das ist eine klassische Favre-Rückrunde oder so. Übrigens auch eine klassische 60er-Rückrunde, wenn man noch an sich an die Zeit erinnert, wo die Bundesliga gespielt haben irgendwie. Ich glaube halt einfach, dass Leverkusen, dass sie da nicht gewinnen. Und ich glaube halt einfach, dass Werder und Köln noch einfach Siege einfahren. Den einen oder anderen. Mhm. Oder einer ein. Und der einen an, also das wird halt einfach nicht reichen dann. Die anderen Mannschaften sind halt zu stark und die Gegner kann man in etwa so, also nicht vergleichen, doch, also man kann, es ist viel möglich, aber da hat er halt quasi eher, der Trend ist halt nicht deren Friend, insofern wird es halt nichts, ganz einfach.
Willst du widersprechen, Rüdiger?
Nee, will ich nicht.
Gehst du mit?
Okay.
Geh mit. Ja, was Hertha nicht mehr geschafft hat in der Rückrunde, das werde ich auch im Royal nochmal besprechen, aber Hertha hat durch ein sehr perfides Art und Weise, sich den Ball zuzuschieben,
Ist Royal ein Rasenfunk, den du bei McDonald's aufnimmst oder durch McDonald's gesponsert ist? Oder?
Ist ziemlich lustig.
Du erwähnst es immer so selbstverständlich.
Und du weißt nicht, was der Rasenfunk Royal ist, eine Mammutsendung, die ich immer in der Winterpause und zur Sommerpause mache. Da spreche ich mit pro Verein einem Gast. Und heißt deswegen Royal, weil insgesamt die Sendung erscheint mehr in Teilen, hat dann so immer so 14 bis 18 Stunden.
Ui.
Ja. Aber okay. Danach. Das
schafft man nur, wenn man sich von Gelee Royal ernährt.
Was ist denn Gelee Royal?
Ist das nicht so?
Kir Royal.
Kir Royal. Das ist doch dieser Honig, den nur die Bienenkönigin kriegen.
Ach so?
Ehrlich?
Ja. Gibt es auch eine Geschichte von Roald Dahl dazu.
Mhm. Okay.
Das ist jetzt schon so ein. Das ist ein Brennerpass-Blödsinn, den ich hier reinrede. Ja.
Aber ich habe es mir gemerkt.
Gut.
Spreche ich gleich nochmal drüber.
Wenn wir Werbung machen für Rasenfunk Royal. Ja.
Sehr gut.
Ich kenne aber immerhin das Tribünengespräch, kenne ich.
Guter Mann, ja. Guter Mann. Nee, Rasenfunk Royal. Der gut, kommt ja nach dem 34. Spieltag irgendwann. Dann.
Und da wirst du was über die Hertha sagen.
Ja, ich spreche halt dann quasi mit einem Hertha-Experten. Nochmal nur über die Saison der Hertha. Und dann werde ich mit denen nochmal... Warum denn Michael Littbarski?
Hat der nicht bei der Hertha gelernt? Wieso verbinde ich? Das ist völliger Blödsinn.
Ich würde ja gerne mit Zecke Neuendorf sprechen, aber das ist was anderes. Ja. Naja, sie haben es nicht mehr geschafft, die Gegner so ein bisschen zu neutralisieren, indem man...
Weil er Berliner ist, ne? Das meinst du wahrscheinlich.
Ist er das? Nee, aber ist er doch gar nicht.
Doch.
Natürlich ist er Berliner, ne?
Der Berliner doch auch.
Ja, klar. Ich bin mir, das muss ich jetzt gleich, ich werde es gleich mal googeln.
Ja, also das weiß ich sicher, dass er Berliner ist. Wahrscheinlich ist es das, was dir...
Wie habt ihr das im Kopf, dass der in seiner Jugend bei der Hertha...
Das ist auch durchaus möglich, aber ich habe den jetzt nur mit dem FC in Verbindung gebracht.
Nee. Da gibt es eine Geschichte auch, ich habe es mal mit Charlottenburg gespielt oder so. Also, wir vermerken es mal. Das wär jetzt wenn wir einen Brennerpass fragen, dann würde ich das eine Frage, die ich an dich stelle. Max, dann kannst du mir eine Antwort schreiben. Per DM, Stunde später.
Ja, ich bin sehr gespannt. Nein, er war nur beim 1. FC Köln aktiv und dann noch bei ein paar japanischen Vereinen. So, wir müssen noch über den SC Freiburg sprechen und über Schalke 04.
Ja.
Die haben auch heute gespielt. Du holst schon Luft.
Ich hol schon Luft? Nee, weil es ein Aufatmen war an diesem Sonntagnachmittag, finde ich. Nach diesem furchtbaren Hamburg-Gegurke dann... Das Spiel noch, das hat mich versöhnt mit dem Fußball.
Und Christian Streich, der von Glasgow träumt, von Celtic Glasgow.
Ja, aber der so Üschpest oder so dann gehen muss.
Zieht welchen
ungarischen Mittelklasseverein.
Aber es sieht halt besser aus denn je. 47 Punkte, damit Tabellenplatz 5 für den SC Freiburg und vor allem auch eine gute Leistung gegen Schalke.
Ja, wobei ich immer so ein bisschen Angst habe um so Vereine wie Freiburg, wenn die dann Europa spielen. Das dann doch zu viel Kraft kostet.
Um Freiburg musst du keine Angst haben, weil selbst ein Abstieg ist für die, ist nicht schlimm. Die
reden für mich, aber ich will, aber ich will ja nicht das.
Und die haben ja die Dreisam und wirklich gutes Wetter. Das darf man bei allem nicht vergessen. Also, da allein städtetechnisch wünscht man manchen anderen Vereinen da eher den Aufstieg, dass sie wenigstens die erste Liga haben. Bei Freiburg kannst du sagen, die haben wenigstens die Dreisam und ihr Wetter.
Ja, aber, was ich damit sagen will, ist, dass halt, wenn Schalke irgendwie Europa League spielt, dann haben sie immer gute Chancen, das Halbfinale zu erreichen und es kratzt die auch nicht so wirklich. Das zieht die in der Liga nicht so runter, performancemäßig. Oder es muss es nicht irgendwie. Das sind die halt das dann doch schon. Das
ist auch, weil sie eh schon relativ weit unten sind.
Nee, aber die sind es halt einfach, ja, die sind es einfach gewöhnt, diesen Rhythmus. So Klischee ist, so klischeehaft es erscheinen mag. Und ich glaube schon, sowas kann Freiburg irgendwie in der Liga schon schaden. Aber natürlich würde ich gerne Freiburg international sehen, wie ich es auch gerne immer bei Gladbach gemacht habe. Aber letztlich hat es mich dann doch immer ein bisschen mehr frustriert die letzten Jahre, als dass ich es irgendwie gerne geguckt habe.
Habt ihr eine Meinung dazu, dass wir Stand heute ein äußerst illustres Mannschaftssextett ins internationale Geschäft schicken, nämlich mit Leipzig, Hoffenheim, Freiburg und derzeit noch Hertha, vielleicht aber auch Köln, Werder und ganz eventuell Gladbach? Da sind ja einige Namen mit dabei, wo europäische Fußballfans jetzt erstmal auf der Landkarte
suchen. Mal gucken, ja.
Ich finde das irgendwie sehr erfrischend, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt Leverkusen schon häufig genug gegen Atletico ausscheiden sehen. Und
ja,
bei Gladbach und Schalke weiß man auch ungefähr, was man international bekommt, im Guten wie im Schlechten. Irgendwie finde ich den Gedanken, jetzt so einen Mix aus Mannschaften in die internationalen Wettbewerbe
zu schicken. Ich stelle mir das gerade so wirklich vor, wie so die Manager auf die Karte gucken. Ja. Wie heißt das? Leipzig? Ja, guck, ist ja gar nicht so klein, Leipzig.
Ja, aber in der Europa League, da gurken so viele Bauernkäfer rum, also.
Ich bin jetzt bei der Champions League gerade.
Ach so, gut.
Ja, aber habt ihr da eine Meinung zu? Weil ich lese das relativ häufig, allerdings nicht.
Du meinst, ob wir mit dem Portfolio, mit dem sich Deutschland da präsentiert?
Ja, ist das okay? Das ist ja quasi jetzt so unser Showreel, mit dem wir jetzt dann im nächsten Jahr auf Tour gehen. Aber dadurch, dass wir international sowieso nichts gewinnen, ja, jetzt schon seit Jahren.
Ist auch egal.
Ja, also ich finde das eigentlich, einen ganz erfrischenden Gedanken, jetzt auch mal Hoffenheim dann eventuell in der Champions League zu sehen,
ja.
Leipzig zu sehen in der Champions League und eventuell eben auch so jemanden wie Freiburg in der Europa League.
Das Showreel ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich mache das an Verein fest. Ich würde Hoffenheim sehr gerne in der Champions League sehen. Ich bin wirklich froh, dass ich Leverkusen nicht sehen muss irgendwie nächstes Jahr. Ich würde Freiburg natürlich super gerne in der Europa League sehen. Ich würde aber noch lieber Werder sehen. Das finde ich, das ist denen irgendwie noch besser auf den Leib geschneidert, oder vielleicht sind es auch nur romantische Erinnerungen. Und ich mag den FC und der Stöger einfach wahnsinnig gern, und auch da würde ich es gern sehen. Habe ich deshalb wahnsinnig viel Hoffnung für deren Abschneiden, für gutes Abschneiden eher nicht. Aber generell, das sind lauter sympathische Vereine. Also dazu zähle ich auch wirklich Hoffenheim. Und deshalb finde ich es schon gut, wenn die das alles so machen. Aber ob wir die jetzt abschneiden oder so insgesamt, das ist mir an sich wurscht. Also wie gesagt, ich fände es eher bedauernswert, wenn man dann nicht gut abschneidet im Falle Freiburg. Also wenn es dann quasi der Aufwand gar nicht den Ertrag rechtfertigen würde, beziehungsweise man dann echt Probleme in der Liga bekommt und aber in der Euroleague gar nicht so besonders viel gerissen hat.
Irgendwie. Siehe Mainz 05, perfektes Beispiel. Das vergisst man ja total oft, dass die in der Europa League gespielt haben.
Nee, ich vergesse es nicht.
Saint-Étienne gespielt haben zu Hause und ja auch
unter ganz
unglücklichen Umständen auch ausgeschieden sind. Sie sind ständig auf irgendwelche Bananenschalen getreten und ausgerutscht, also so in meiner Erinnerung zumindest.
Ja, dann kann man sich's halt irgendwie auch fast sparen, finde ich. Besonders traurig ist es, wenn man sich halt so in so einem Euphorie-Wahn dann irgendwie in die Euroleague-Quali rettet und dann die nicht schafft irgendwie.
Das finde ich halt immer Hertha.
Besonders fürchterlich.
An Alexander Zorniger und den Brøndby IF, der ja Hertha rausgenommen hat in der Qualifikation vor dieser Saison. Ist für euch die Fünfjahreswertung da ein Argument? Das habe ich jetzt auch schon häufiger gelesen, auch im Forum des
Rasenfunks. Das wenn schon.
Von der Fünfjahreswertung habe ich letzte Woche zum ersten Mal gehört.
Also für dich dann eher nicht. Ich finde es ehrlich gesagt einigermaßen irre. Früher, als es noch darum ging, kriegen wir den vierten Champions League Qualifikationsplatz. Da habe auch ich auf die Fünfjahreswertung geguckt, weil ich dachte, bin gespannt, was das mit der Liga verändert, wenn mal ein viertes Team eventuell die Champions League-Einnahmen hat. Aber genau, jetzt mit der Champions League-Reform, wo wir, auch wenn Deutschland auf den dritten Platz abrutschen würde, hätte man trotzdem noch vier Champions League-Starterplätze. Und dann ist Italien irgendwie auf Platz 4 noch so perspektivisch irgendwann mal interessant als Konkurrent. Aber ich finde, Fünfjahreswertung ist irgendwie überhaupt kein Argument. Ich kann das auch irgendwie nicht hören, ehrlich gesagt.
Also. Ja, so ganz egal ist es mir nicht, weil es irgendwie dann doch immer so ein bisschen verknüpft ist damit, dass ich eigentlich weiter Fußball gucken kann, international, wenn es aber es ist dann aber leider so.
Ja, das ist vielleicht auch der Unterschied, weil ich schaue grundsätzlich Europa League nicht. Das ist mein fußballfreier Tag, weil ich so viel, ich meine, ihr kennt das ja, ihr schaut ja für den Brennerpass auch mehr Bundesliga, als vielleicht eurem Seelenheil gut tut. Ja, so. Und ich nehme dann gerne mal einen entspannten Donnerstag, genau.
Ja, das kommt drauf an. Also ich muss halt dazu sagen, ich mag halt Schalke schon sehr gern, ne? Das ist ja so mein zweiter Lieblingsverein. Und das gucke ich schon gern. Schalke in der Europa League, das ist so ein Bild, was ich, das gefällt mir eigentlich schon. Das werde ich nächstes Jahr nicht kriegen. Und irgendwie, das hat so was beiläufig Angenehmes. Ich gucke jetzt irgendwie am Donnerstag Europa League. Ich muss nicht.
So ein bisschen, das
hat keinen Druck.
Ich finde das so ein bisschen wie eine Fahrt in einem alten ICE-Zug.
Ja, das wäre nicht der erste Vergleich, der mir jetzt eingefallen wäre, aber es hat sowas ohne Druck internationalen Fußball schauen. Das mache ich schon sehr gerne. Ich muss es nicht gucken, weißt du, aber ich bin eh oft zu Hause am Donnerstagabend und dann läuft so nebenbei, manchmal schlafe ich auch ein. Und
genau das meine ich.
Ich bin noch nie beim Fußball eingeschlafen. Ich kann das
wirklich
nicht verstehen, was? Dass man beim Fußball einschläft. Nein, wirklich nicht.
Aber jetzt muss man,
also ich habe mich schon sehr, 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 sehr gelangweilt beim Fußball.
Du bist wirklich der geborene Sportjournalist. Oh.
Ja, oder hängt vielleicht auch zu viel auf Twitter. Das ist halt dann so, je mehr ich über ein Fußballspiel twittere, desto schlechter ist meistens
das grundlegende
Spiel. Bei Bayern-Spielen twitter ich nie. Also außer in der Halbzeit vielleicht mal.
Ja, aber dieses Twitter-Dings bei Spielen, das hat mich auch echt total so hat es angefangen, dass ich immer meinen Rechner zur Hand hatte bei Spielen, auch bei Bayern-Spielen. Und es hat mich letztlich irgendwie als konzentriert spielen, also das als konzentriert zusehen hat es bei mir irgendwie echt fast vernichtet. Jetzt habe ich immer den Rechner an der Hand und check irgendwas, was nebenbei irgendwo getwittert oder sonst was. Und ich gucke nicht mehr so zu. Ich weiß, vor ein paar Jahren, auch gerade so in der Schlussphase von Frank Kral, da bin ich irgendwie mit meinem noch sehr kleinen Kind in der Umhängetasche wie ein Irrer vom Fernseher auf und abgelaufen irgendwie. Und das wird jetzt nicht mehr passieren.
Um ihn ruhig zu halten, um konzentriert gucken zu können.
Ja, genau.
Richtig.
Ja, aber auch, ja, gleich beides, weil ich halt auch irgendwie enerviert war, also erregt. Und jetzt hocke ich halt so auf der Couch und die größte Emotion, die mir entfernt ist, hat, dass ich dann irgendwann mal so sage, ah, scheiße. Aber eigentlich dann auch nicht, weil sonst hau ich ja auf meinen Rechner, der auf meinem Schoß liegt oder so.
Mein Schwiegervater guckt immer mit so einem Sennheiser Infrarot-Kopfhörer, damit er was hört. Und man vergisst das manchmal, dass er im Raum ist und Fußball guckt. Weil er guckt auch, also er guckt, ich weiß, kann man vierte Liga gucken? Also er guckt wirklich Mannschaften, von denen ich noch nie gehört habe. Man hört immer nur so ein Gemurmel im Hintergrund. Du meine Güte. Du mein... Aber wo waren wir eigentlich? Ja.
Keine Ahnung.
Ja, wir waren bei Schalke und wir waren bei Freiburg.
Ja. Ja, wir waren über die 5-Jahres-Wertung. Das habe ja ich aufgeworfen. Ich kann nur sagen, ich schaue ja viele Spiele im Real Life nachts, auch familienbedingt. Und da denke ich mir dann oft, wenn ich da dann so ein HSV-Spiel jetzt nochmal im Real Life nachts gesehen hätte,
da hätte ich. Selbst da schläfst du dann nicht ein.
Nee.
Unfassbar.
Aber nicht in voller Länge.
Aber da. Doch. Ich schon. Also ganz, ganz, ganz selten mal so in zweifacher Spielgeschwindigkeit und immer, wenn der Ball in Strafraumnähe kommt, dann wieder auf einfache Geschwindigkeit. Aber normalerweise in voller Länge. Und da fehlt mir manchmal Twitter, weil ich mir denke, ach, jetzt gemeinsam mit allen leiden zu können, wäre irgendwie angenehmer, als nochmal alleine zu leiden, so nachts um 11. Aber okay.
Vielleicht könntest du Leute einladen zu so einer Rasenfunk-Twitter-Session. Du sagst, wir gucken jetzt alle gemeinsam nachts.
Der Rasenfunk ist jetzt ein Gewerbe, das heißt, ab jetzt darf ich den starken Ausverkauf starten. Wir werden auch also Qatar Airways ist ja jetzt bei der FIFA eingestiegen. Heute, morgen werden sie verlautbaren, dass es der neue, der Qatar Airways Rasenfunk ist.
Okay.
Da kann ich eigentlich sowas dann verkaufen.
Wow.
Ja, es wird stark. Ihr erlebt mich quasi so.
So als In-Flight Entertainment.
Ich würde lügen, wenn ich das nicht schon mal einem Unternehmen angeboten hätte.
Ja, ich denke
mir das. Nicht gegen Geld, aber dass die da den Rasenfunk featuren. Es wurde nicht geantwortet, ehrlich gesagt.
United wollte es haben.
Nee, Lufthansa hat Podcasts im In-Flight Entertainment, aber halt keinen Sport-Podcast. Und dann habe ich da mal hingeschrieben und habe gesagt, hier, also wenn ihr einen haben wollt, dann nehmt mich. Kam keine Reaktion. Freiburg.
Noch
zu Hause gegen Ingolstadt und dann darf man beim Abschiedsspiel von Fipsi Lahm am 34. Spieltag einer epischen Münchner Meisterfeier entgegenblicken.
Ja, Bernie, was denkst du gerade?
Nix. Wir brauchen auch noch Material. Ich wollte für unsere Sendung wollte ich mit Max über Bayern reden und mit dir. Deshalb würde ich das jetzt einfach mal so
ausklammern.
Wir haben eh noch das Bayern-Spiel jetzt dann gleich.
Reicht das für den SC? 2 Punkte Vorsprung jetzt auf Tabellenplatz 7. Ingolstadt und Bayern noch. Sagen wir mal, Bayern am 34. Spieltag undankbar. Kann zwar, aber...
Dann kriegt man maximal unentschieden. Also ein Punkt.
Das heißt, jetzt dann zu Hause gegen Ingolstadt. über deren Situation haben wir ja schon gesprochen. Wenn die verlieren, sind die abgestiegen.
Ja, Freiburg macht noch 3 Punkte. Ich habe ja gesagt, dass Freiburg und Köln und Werder, da wird noch gewonnen.
Okay.
Rüdiger? Ich widerspreche schon wieder nicht.
Okay. Und Schalke, wie wir in der letzten Woche gelernt haben, Grüße an den Carsten auf Kurs Tabellenplatz 6. Das hat er in der letzten Rasenfunkfolge sehr nachdrücklich propagiert. Da seht ihr mal, wie es um die Gästequalität im Rasenfunk bestellt ist. Grüße. Aber ich,
was ich lustig fand bei dem Spiel war, dass Schalke irgendwie ohne Risiko gespielt hat, aber dann auch ohne Ballsicherheit, was irgendwie Quatsch ist, weil wenn ich schon ohne Risiko spiele, dann sollte ich wenigstens irgendwie versuchen, irgendwie pass- und ballsicher zu sein und irgendwie, weil sonst hat es ja keinen Sinn, so zu spielen, irgendwie gegen Freiburg. Also es war irgendwie sinnlos.
Ja, Schalke ist halt so aus der Mitte geraten, also wie so ein Kreisel, den du auf den Boden setzt, wo gleich am Anfang dein Kind schon so mit dem Finger hingeht und sich denkt, nein, nicht, der ist jetzt gerade perfekt symmetrisch und dann fängt er so an zu schlingern und ab dann ist es nicht mehr schön.
Naja, wieso, wann waren sie denn
wer perfekt ist symmetrisch? Wer ist jetzt das Kind?
Aber wann waren sie denn perfekt symmetrisch, würde mich eher interessieren.
Ja, genau. Ich fand in dieser Phase, als nach den 5 Auftaktniederlagen, und dann gab es noch eine Phase von 8 Spielen ohne Niederlage.
Ohne Niederlage.
Da hatten sie noch kein Ballbesitzspiel. Also sprich, in all den Spielen, wo der Gegner sich tief reingestellt hat, war es noch nicht schön anzusehen als neutraler Beobachter. Aber ich fand, sie hatten da ihre Mitte in der Defensive gefunden. Nämlich mit der Umstellung auf die Fünferkette, mit Naldo in der Mitte. Und Bentaleb hat da groß aufgespielt, hat aber auch nicht mehr so dumm den Ball verloren wie in den ersten paar Spielen. Ich fand, da hatte Schalke so etwas gefunden, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist wahrscheinlich nicht das, was man geplant hat, als man den Kader zusammengestellt hat, aber angesichts der Verletzten und des Starts in die Saison ist das okay. Und da haben wir auch in der Europa League gut gespielt und so weiter. Und dann ging das aber schon am Ende der Hinrunde verloren.
Ja, aber man tut ja immer so, als wäre dieser Start in die Saison, das habe ich jetzt gerade auch wieder im Interview mit Weinzierl gehört, man tut ja immer so, als wäre da ein UFO gelandet. Als wäre da irgendwas passiert, worauf die Mannschaft überhaupt keinen Einfluss hatte. Oh Gott, der schlechte Start oder so. Ich meine, es war dieselbe Mannschaft, die da gespielt hat. Es war auch ein Trainer, der hatte immerhin eine ganze Vorbereitungszeit irgendwie mit seiner Mannschaft irgendwie. Der Anfang wurde vergurkt und ich kann nicht ständig sagen, ja, wenn hat der Anfang nicht gewesen wäre, ansonsten hätte es doch gepasst und so. Ja, also ist der Anfang versaut.
Das sage ich nicht. Ich finde, den Anfang, den spürst du jetzt nur, weil sie auf Tabellenplatz 10 liegen. Die tragen halt die Bürde von 0 Punkten nach 5 Spieltagen mit sich herum. Ich finde aber, dass die quasi spielerisch und von dem, was halt Weinze da mit der Mannschaft gemacht hat, hatten auch, finde ich, auch ein Vertrauen in sich, dass das mit dieser Fünferkette, dass sie jetzt einfach hinten erstmal keinen fangen und dann wird das schon. Und der Europa League lief es von Tag 1 an. Und ich finde, da hatte Schalke seine Mitte gefunden. Auch wenn ich glaube, dass es nicht die Mitte war, zu der Weinzierl wollte und zu der auch Heidel wollte, weil es halt noch sehr, also mit Ballbesitz, wie gesagt, war das noch überhaupt nicht schön. Aber es hat für die Bundesliga erreicht, das ehrlicherweise auch. Und dann ist es aber wieder so komplett aus seiner Mitte herausgeraten, im Guten wie im Schlechten.
Ja, aber für die Bundesliga reicht das. Genau das hat für mich das Schalker Spiel ausgedrückt und das kann ich nicht als positive Mitte empfinden, sondern das fand ich ein sehr fragiles Konstrukt, von dem ich eigentlich immer davon ausging, dass es mit ein, zwei doof laufenden Spielen einfach wieder, dass das wieder absackt irgendwie. Ich hatte da überhaupt kein Zutrauen, außer diese Begegnungen in der Europa League, also mein gemütlicher Donnerstag, ich schlafe mal einmal nicht, Europa League Tag oder so. Da haben sie mich sehr positiv überrascht, das muss ich auch sagen. Selbst gegen Gladbach irgendwie fand ich sie irgendwie ganz anders von ihm auftreten. Aber ja, so, was ich von den Bundesligaspielen gesehen habe, das hat mich nicht überzeugt. Das hat mich auch überhaupt nicht überzeugt. Ich habe da nicht so viel System gesehen wie du. Also du machst es jetzt an der Fünferkette fest. Also nee, ich weiß nicht. Ich fand es unausgegoren. Ich fand es unausgegoren. Fast genauso unausgegoren wie am Anfang, nur dass sie halt irgendwie das hinten einigermaßen abgeriegelt bekam.
Ja, okay. Ich glaube, da gibt's auch.
Aber ich stelle auch höhere Ansprüche an Schalke als mein zweiter Lieblingsverein wahrscheinlich als du.
Ja, das kann auch sein. Ich habe vielleicht auch weniger erwartet tatsächlich von Schalke. Wenig erwartet? Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe mir viel erwartet und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht von diesem Freitagabendspiel. Köln gegen Werder ist eigentlich pure Blasphemie, dass wir erst jetzt über dieses geile Spiel reden. Ein 4:3.
Das beste Freitagabendspiel dieser Saison, kann man sagen.
Vielleicht sogar aller Zeiten. Ich weiß nicht, wann es besser gewesen sein
sollte. Das ist schon so Bonbon und Brennerpass, das Freitagabend immer so. Furchtbare Vergleiche haben wir angestellt. Aber ja.
Und so viele tolle, tolle Geschichten, unter anderem Lukas Klünter, der eine Radikalgrätsche, ich zitiere Jonas Friedrich, angesetzt hat, im Kotter gegen Werder, die war auch wirklich brachial gut. Und dann halt der Spielverlauf. Drückend überlegender erster FC Köln, dann kommt Werder zurück, dann aber mit zweifacher Kopfballverlängerung noch vor der Halbzeit das 3:2 für den FC, nach der Halbzeit 4:2, nochmal auf 4:3 rangekommen, hätte auch ein 4:4, ein 4:5 oder ein 8:8 werden können. Tolles Spiel. Und du, Bernie, bist ja sehr optimistisch, was beide Mannschaften angeht, nämlich den ersten FC Köln als auch Werder Bremen, dass die noch Punkte sammeln in den verbleibenden Spielen. Warum bist du so optimistisch?
Weil, also bei Köln, der Stöger hat ja gesagt, also so wie wir anfangs offensiv gespielt haben, so ist es absolut, also so besser können wir nicht offensiv spielen und so wie wir am Schluss verteidigt haben, so das ist unser Maximum an Verteidigungskunst. Und ich finde, nach so einem Lob und nach so einer, ich argumentiere auch immer sehr psychologisch, wie du merkst, nachdem die Mannschaft sich selbst so vorgeführt hat, was sie kann, gegen die vielleicht gerade offensiv eine der drei besten Mannschaften der Liga gerade, also wenn das keine Zuversicht gibt für die nächsten Spiele, so ein Spiel zu gewinnen, dann weiß ich es auch nicht. Ich glaube, das ist einfach so Spieler wie Jo jetzt schon bitten kurz, so die ganzen ehemaligen Dortmunder Jungs, wie die gerade aufblühen. Modest hat auch wieder so ein bisschen sein Killer-Gen gefunden jetzt. Also das kann nicht schief gehen. Ich beschäftige mich ja auch immer nicht so ausreichend mit Abwehrformationen, deshalb kann ich da nicht so viel dazu sagen. Aber,
da war jetzt dieses Spiel auch nicht perfekt für, Defensivverhalten zu lernen. Also.
Aber ich glaube halt einfach, dass die auch so gerade rechtzeitig kurz vor Schluss nochmal so ein bisschen ihren Grauschleier mit vielen Unentschieden und so abgeschüttelt haben. Mhm. Und das tragen sie jetzt mit in die letzten beiden Spieltage. Ja, und zu Werder muss ich nichts sagen, weil die haben ja eigentlich nicht verloren. Die haben ja eigentlich weiter gewonnen, obwohl sie verloren haben.
Irgendwann hat das Spiel halt zu Ende.
Ja, genau, absolut.
Oder super. Das ist das Gefühl. Irgendwann waren die 90 Minuten um, aber sonst.
Genau. Ja. Das war einfach so, ach, scheiße, ist schon vorbei. Schade eigentlich. Also was halt so, es ist ja wirklich irre, was Bremen, ich meine, was Bartels da macht, den ich übrigens, der einzige Pauli-Spieler, den ich mir gemerkt habe in den letzten Jahren.
St. Pauli, das ist ganz wichtig, sonst kriegst du böse St. Pauli-Fan-Twitter.
Ich kenne Pauli-Fans, die auch nur Pauli-Fans sagen. Ja, Pauli sagen.
Ja, da müssen wir mal mit Max drüber reden. Also mit dem anderen Max.
Ja, genau, Bartels, Kruses, guter Lauf, Delaney ist da, Junuzovic macht wieder, schießt zwar nicht mehr 10 Freistoßtore pro Saison, aber ist ein wahnsinnig guter Vorlagengeber zurzeit. Dann, also Wiedwald ist quasi, ich weiß nicht, kann man das statistisch ablegen, aber Wiedwald ist
krass.
Quasi hält Bälle, die sonst irgendwie nur Manuel Neuer hält irgendwie. Das ist schon irgendwie unglaublich, also das. Und jetzt ist Gnabry wieder fit, ne? Unser Härtefall Gnabry, der eigentlich schon so gut wie weg nach Hoffenheim oder Leipzig oder sonst was war, macht ein gutes Spiel jetzt und hat irgendwie doch mehr Vertrauen von Nuri und jetzt auch wieder die Bestätigung, dass wer den unbedingt halten will und so. Also das sehe ich auch nicht, dass das irgendwie schief läuft oder dass irgendwie die Werder-Bewegung, das Werder-Movement da irgendwie aus der Spur geraten wäre durch das Spiel hier.
Glaube ich auch nicht. Was ich so schön fand an dem Spiel war, der FC ist richtig gestartet, so wie man ein Heimspiel an einem Freitagabend spielen sollte. Die wollten das unbedingt. Eigentlich auch schon so wie in der Woche zuvor, nur noch druckvoller, hat auch noch besser geklappt. Und ich will jetzt gar nicht drüber reden, dass jetzt sowohl Werder als auch der FC jetzt im Verteidigen nicht immer perfekt waren. Weil ich finde, das würde auch dem Spiel gar nicht gerecht, weil die Haltung, die beide Mannschaften hatten und auch Werder nach dem 0:2 war einfach nur, ja, aber wir spielen Fußball und Fußball ist ein geiles Spiel. Und die haben, also ich habe jetzt anderthalb Bier getrunken, deswegen kann ich es gerade nicht anders formulieren. Die haben den Fußball umarmt. Also die verstehen beide Fußball als ein Spiel, das gespielt werden muss. Und während viele Mannschaften in der Liga Fußball als ein Spiel verstehen, in dem man erstmal verteidigen muss und wenn man den Ball hat, ganz schnell versucht, ein Tor zu schießen, aber bloß nicht Fehler zu machen.
Und das bloße Gegenteil von allem, was wir vorhin zu den
Spielen
gesagt haben.
Das war so ein auch in dieser Saison total herausstechendes Spiel. Interessanterweise hat Köln immer wieder solche Spiele mit dabei unter Stöger. Ich erinnere mich an 2-6 gegen Eintracht Frankfurt zum Beispiel letztes Jahr oder ein 4-4 gegen Hoffenheim. War das nicht sogar in dieser Saison? Mhm. Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber ich fand, die haben beide einfach Fußball als ein, die haben beide eine positive Fußballphilosophie, haben das beide auf den Rasen gebracht und deswegen war das so toll zuzugucken. Und deswegen sind die auch nach 0-2, war er da ganz selbstverständlich zurückgekommen, hatte sofort Chancen, hätte das auch sogar gleich in 3-2 drehen können. Und Köln wiederum hat sich aber auch nicht gedacht, oh Herr Je, was ist denn jetzt passiert, wir haben das Spiel aus der Hand gegeben, sondern das war so ein positiver, fußballbejahender Ansatz. Ich fand das total toll. Ich habe es anderthalb Mal gesehen, das Spiel. Weil ich im ersten Teil musste ich nochmal eine Umsatzsteuervoranmeldung nebenher machen. Das hat nicht so gut geklappt.
Du bist eingeschlafen.
Nee. Hat nicht so gut geklappt für die Steuer. Also im Grunde habe ich sie dann nach dem Spiel gemacht. Dann lief eine furchtbare Raber Leipzig-Doku. Die habe ich dann irgendwann ohne Ton geguckt. Und dann fing das Spiel wieder an. Da dachte ich mir, cool, jetzt bin ich mit der Steuer vorbei. Jetzt kann ich mir das Spiel nochmal geben. Und also ich fand es echt toll.
Ja, also in England hätte man geschrieben, this is football.
Ja.
Das war's. Das ist ja auch, also mein Freund, mein Kumpel Sebi, ne, den du auch kennst, der auch viel mit Engländern auch beruflich zu tun hat oder so, der sagt manchmal, wenn ich mit dem Fußball gucke, er ist oft so desinteressiert irgendwie, er ist zwar Bayern-Fan, aber er ist eigentlich mehr St. Pauli-Fan. Und ich erlebe ihn aber immer nur, Pauli-Spiele schaue ich mir ja nicht an, so viel Zeit habe ich dann doch nicht, deshalb erlebe ich ihn immer nur bei Bayern-Spielen und da sehe ich ihn selten in Euphorie ausbrechen, muss ich sagen, obwohl er Bayern-Fan ist, aber wenn dann mal wirklich ein gutes Spiel ist, dann sagt er genau, dann sagt er immer, that's football. Zwar ist Anglizismus, aber das, da merke ich's, das ist dann so ein Spiel irgendwie, dann ist es was Besonderes. Und das passiert leider irgendwie selten, finde ich. Ich weiß nicht, ob es früher öfter passiert ist, das weiß ich auch nicht, aber ich glaube, mir kommt es so vor, es passiert seltener, weil ich vielleicht selber nicht mehr so ganz so involviert bin und so viel Zeit ins Thema Fußball stecke. Aber ich weiß nicht, es gibt so Spiele, wo ich einfach dann mich für beide Mannschaften für jedes Tor freue, irgendwie und auch aufhöre, parteiisch zu sein. Ja. Weil eigentlich würde ich schon, hätte ich es Werder schon mehr gewünscht. Aber mich hat es null gekratzt, dass Köln es gewonnen hat.
Ich glaube, es war echt, weil einfach beide wollten. So wie jetzt auch Hoffenheim gegen Dortmund auch kein schlechtes Spiel war, halt beeinflusst durch Dinge, haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber, und das hast du so selten in der Bundesliga, dass es einem immer auffällt, wenn zwei Mannschaften zu einem Zeitpunkt der Saison aufeinandertreffen, wo beide einfach Bock haben und dann ein gutes Spiel draus wird.
Ja, und dann frage ich mich, warum die Hertha mir den Eindruck irgendwie nicht vermitteln kann in den letzten irgendwie 8 Spielen oder so. Wobei die auch, wir hätten ja genug Anlass, um zu wollen, ne? Mal wieder europäisch zu spielen.
Ja, ist halt auch die Frage, ob du es kannst. Also bei
Werder. Ja, aber du hättest ja vor der Saison oder am Anfang der Saison hättest du auch nicht, oder ehrlich gesagt, bis zum 22. Spieltag hättest du nicht gesagt, Werder kann es besser als Hamburg, als Berlin. Mhm.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist ja sowieso, ich habe einen sehr faszinierenden Werder-Text gelesen, denn der erste
Süddeutsche,
der mir halbwegs ja genau.
Ja, den habe ich heute auch gelesen. Wo es darum geht, dass bei Werder offensichtlich. Naja, also dass da wirklich gerade ein Umbruch stattgefunden hat.
Genau, und ich habe mich immer gefragt, also es ist ja eindeutig das, was passiert ist, aber ich konnte nie sagen, was, und das ist ja so der Rasenfunk-Running-Gag der Saison, dass ich immer Werder die defensive Stabilität nicht so ganz abgekauft hatte, die sie auf dem Papier hatten. Da sage ich jetzt bei dem Spiel auch gar nichts drüber, da können sich alle Hörer was zu denken. Aber in dem Text ging es eben darum, dass der wesentliche Umschwung war, auch so zum Teil durch externe Faktoren mit begünstigt, wie eben zum Beispiel Verletzungen von Fritz, dass man jetzt vollkommen damit okay ist, so einen lauernden Fußball zu spielen und quasi die Offensive auch als Teil der Defensive zu verstehen, aber in einem kreierenderen Umsetzung, als wie es eben viele Mannschaften spielen. Und dann eben quasi auch die Offensive dann auch bedingungslos als Offensive zu spielen, sobald du den Ball hast, aber so grundsätzlich erstmal ein bisschen zurückgezogener zu spielen. Vielleicht trifft es das tatsächlich ganz gut, was mit Werder passiert ist. Und dann hast du halt vorne halt unglaublich tolle Spieler, die gerade eine sehr, sehr gute Phase in ihrer Karriere haben. Und das zusammen ist dann wunderbar. Und hättest du die Spieler vorne drin nicht, dann würden wahrscheinlich wir hier, also gerade ich würde dann hier sitzen und würde sagen, ja, es ist halt geht halt nicht ohne Knipser. Ist halt schlecht. Ingolstadt. Naja. Tolles Spiel. Ich fand es sehr, sehr, sehr toll. Und wie, Bernie, kommen wir jetzt dann noch auf das einzige Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben.
Oh Gott.
Nämlich Bayern gegen wirklich? Darmstadt.
Ich kann es dir sagen. Ich sehe eine minimale Parallele zwischen den Heikes, den Triple Bayern und Bremen. Das hast du eigentlich gerade angesprochen, das Spiel so als Ganzes zu begreifen, dass die Mannschaftsteile so fließend ineinander übergehen. Bei den Triple Bayern auch dadurch zu merken, wie plötzlich die Robbens und Ribéries da hinten aufgetaucht sind damals, ohne dass man aber irgendwie überlegt hat, wo läuft denn der jetzt hin, sondern die waren halt plötzlich da. Ne? Das Spiel war irgendwie eins. Und das ist das, was ich bei Bremen, die Parallele möchte ich ziehen, so das traue ich mich mal, so das Spiel so ganzheitlich zu begreifen. Und dazu muss ich nicht so eine Pep-Philosophie, jeder muss auf jeder Position super spielen können, sondern das muss er nämlich gar nicht, sondern jeder muss einfach nur mannschaftsdienlich reagieren können in einer Situation und sich so ein bisschen sein Ego in den Hintergrund stellen. Und da muss man natürlich, da muss man sich mögen, da muss man zusammenhalten, auch mit den Spielern und mit dem Trainer. Und das habe ich nicht mehr so gesehen nach Heinkes, also nach dem Triplejahr.
Und was hast du jetzt dann gegen Darmstadt gesehen? Also 1-0, Starke hält noch einen Elfmeter, hätte es 1-1 sein können, 5 Minuten vor Schluss, Darmstadt damit abgestiegen. Ist der Rahmen. Jetzt kommst du.
Ich habe eigentlich, was ich gesehen habe, war, dass einfach Bayern selbst in so ein bisschen Larifari-Modus dann halt einfach immer noch viel besser ist als Darmstadt, wenn sie nichts zu verlieren haben. Ich habe mich ein bisschen geärgert über Thomas Müller, dass er so ein bisschen sich also wirklich so über diesen Sieg so gefreut hat und so fast euphorisch war im Interview danach. Und ich dachte so, mein erstes Mal hast du nur Darmstadt geschlagen, zweites Mal sind die armen Schweine abgestiegen, drittes Mal habt ihr nicht so gut gespielt. Irgendwie.
Weißt du, wer mich da noch mehr genervt hat? Rafinha. Der zu Altintop, der den Elfmeter schießt.
Ja, furchtbar.
Versucht,
da habe ich, Arschloch notiert.
Stillos, weil der weiß ja auch, dass es für die um den Abstieg geht und gleichzeitig hat es keine Relevanz.
Ja, da hat der so proklamativ schon gefeiert die letzte Woche, vorletzte Woche und also das fand ich einfach
gut. Ich frage jetzt eine ganz dumme Frage, haben die zusammen gespielt eigentlich?
Altintop und Rafinha?
Das müsste sich auf jeden Fall überschnitten haben.
Genau. Aber insofern weiß man vielleicht nicht, was die da so...
Ja, aber selbst wenn, es ist einfach so eine Form von Klasse, also jetzt nicht spielerischer Klasse, sondern quasi Haltung und moralisch, die ich einfach gerne hätte.
Ich sag noch was anderes. Ich sag, dass so Spieler wie unsere Renate oder auch Costa hat dann letztlich schon zeigen könnten.
Renato Sanchez.
Ja, ich weiß,
zeigen müssten, was sie können bei solchen Spielen. Und das ist aber sowas, was ich bei Bayern immer vermisse in den letzten Jahren, dass wenn dann mal so die B-Garde auftritt, was ja unter Pep Guardiola viel häufiger war als bei Ancelotti, dass ich nicht das Gefühl habe, das ist jetzt ganz, ganz dringlich. Die müssten jetzt sich auch mal irgendwie so
aber das Tor hat doch stellen. Bernat geschossen.
Ja, ist jetzt lass mich ausreden.
Entschuldigung.
Bernat war da immer schon eine Ausnahme. Ja, und zwar immer schon. Und ich finde an dem auch total faszinierend, dass der sich so durchtankt. Der entdeckt da seinen inneren Jens Jeremis plötzlich. Und eigentlich, ich finde ihn auch als Abwehrspieler, finde ihn technisch nicht so stark wie Alaba, aber so von seinem Einsatz her finde ich ihn eigentlich fast manchmal hilfreicher als Alaba. Vor allem seit wir jetzt so seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr so den Alaba haben, der ein bisschen mehr auf Außeneindruck bedacht ist als den früher, der ein bisschen rustikaler war. Also ich fand Bernat super und der hat es absolut gut gemacht. Ich weiß immer noch nicht so genau, was Sanchez eigentlich so treibt. Und was mit Costa passiert ist, das verstehe ich auch nicht. Hat er am Anfang super gespielt, viel besser als Coman auch. Und jeder hat gesagt, da haben wir noch unseren Ribéry-Ersatz, der muss noch ein bisschen zulegen, ein bisschen präziser noch werden und ein bisschen besser abschließen. Und dann war irgendwie verletzt und dann kam er irgendwie zurück und dann kam dieses dämliche Interview, wo man aber dann letztlich gesagt hat, das hat er gar nicht gesagt, es war nur sein Berater, der in Brasilien gegeben hätte, nach dem Motto, weiß ja nicht, ob das überhaupt das Richtige für ist, Bayern und so. Aber danach kam auch irgendwie nichts mehr von ihm und das ist ja auch eine furchtbar, furchtbar unglückliche Figur gewesen, die er da abgegeben hat. Als er dann für Ribéry kam, der wirklich gut gespielt hat gegen Real und er dann hat aber einfach auch nichts mehr gemacht hat irgendwie. Und irgendwie wie ein Fremdkörper in der Mannschaft wirkt. Und ich glaube aber, dass ich das mit in so einem Spiel mit einer guten Performance und auch mit dem Willen, mich da einzubringen, dass ich da einfach viel, viel wettmachen kann bei den Fans, bei den Verantwortlichen, beim Trainer und so. Und da habe ich halt nichts gesehen. Und das kann man jetzt auch gerade bei, jetzt komme ich wieder zu Sanchez, der ist jetzt auch lange genug wieder nicht verletzt. Und ich kann mich auch zeigen, wenn ich mangelnde Spielpraxis habe. Ich kann auch zeigen, dass ich es will. Und das sehe ich halt nicht irgendwie. Und ich finde, das wäre halt so ein Bayern-Spiel gewesen. Da hätte man Spaß haben können. Und vielleicht hätte man sogar ohne Unentschieden gespielt. Und vielleicht hätte man so ein bisschen durch eine was Schussliges sogar das Spiel verlieren können. Und es wäre noch spannend geblieben für Darmstadt. Aber es war irgendwie lustlos, fand ich. Es war nicht so besonders. Und ja, mir hat es keinen Spaß gemacht.
Ja, ich finde das fast ganz gut zusammen. Es war so auf eine verbissene Art und Weise lustlos. Also so wie sie die Meisterschaft gefeiert haben, so haben die Bayern auch dieses Spiel gespielt. Schon professionell in dem Sinne, die haben Chancen kreiert, die haben versucht, Lewandowski noch ein Tor aufzulegen. Es gab auch genügend Chancen, dass es noch deutlicher hätte werden können. Aber eben genau das, was du gesagt hast, die Freude, also während, wenn ich sage, Köln und Werder haben den Fußball umarmt, dann hat Bayern ihn abgeheftet.
Ja, komischerweise auch Kimmich, ne, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er keine so geistig absehenden Auftritte hat irgendwie. Auch der war nicht so besonders.
Ja, wobei natürlich die Schwierigkeit auch ist, wenn man den Spielern, die da rein rotiert werden, vorwirft, dass sie sich nicht oft genug zeigen, in dem Sinne, sich jetzt aufzudrängen für die Stammelf. Das ist halt in der Art und Weise, wie die Bayern spielen, halt auch gar nicht so einfach. Weil wie willst du einen von 100 Pässen, den du spielst, also wirst du dem besonders aggressiv treten, um damit zu zeigen, dass du jetzt in die Startelf möchtest? Oder denn die Bayern spielen bis auf die Außenposition keinen Fußball, der viel sich um Dribblings dreht. Es geht nicht viel um Risikopässe, außer auf bestimmten Positionen.
Da ja gut, für jemand wie Sanchez ist es schon schwieriger, das gebe ich, aber für jemand wie Costa zum Beispiel.
Also ja genau, Costa, Coman, die können sich immer zeigen, weil die haben die Möglichkeiten. Das sind immer die Positionen, auf denen etwas Besonderes gemacht werden muss bei den Bayern, sonst läuft bei den Bayern nichts zusammen und dementsprechend kannst du dich da auch leichter zeigen.
Aber so ja, aber du hast doch so Spieler, okay, nehmen wir Kimmich mal aus, weil er ja sonst auch immer eigentlich auch bei Kurzeinsätzen irgendwie überzeugt. Aber bei Sanchez zum Beispiel frage ich mich, was kannst du denn in seiner Position, was kannst du machen? Du kannst irgendwie nach hinten sehr, sehr defensiv stark sein, du kannst irgendwie so ein Marc van Bommel-Attitüde an den Tag legen. Sehe ich bei ihm nicht, obwohl er genau eigentlich so ein robuster Kerl wäre und dafür auch geholt worden ist, aber ich sehe es einfach nicht. Da fehlt die Attitüde und da fehlt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen die Schnelligkeit, finde ich. Ich sehe aber auch, natürlich kannst du keine vogelwilden Pässe schlagen auf der Position, weil dann machst du dich unbeliebt und dann ist er nicht mehr aufgestellt. Das mag auch sein, aber ich sehe auch nicht, ich meine, es ist jetzt unfair, ihn mit Bastian Schweinsteiger oder so zu vergleichen, aber ich sehe auch nicht dieses Spiel so vor sich haben und so lesen zu können. Der ist auch noch zu jung, der ist erst 19 oder so.
Ja.
Das sehe ich auch nicht. Und klar, das ist nichts, was man so abrufen kann einfach, weil es braucht Erfahrung und Spielpraxis viel mehr als das, was jemand wie Costa zeigen könnte. Und wahrscheinlich tue ich das Sanchez auch ein bisschen Unrecht, weil er noch jung ist und eben ihm die Spielpraxis fehlt, aber noch sehe ich es zumindest nicht. Ich sehe ihn nicht als den großen Mittelfeldspieler, der irgendwie eine Alonso-Rolle spielen könnte.
Ja, nee, ist er ja auch nicht, aber ich meine eben nur, dass es
das System macht den nicht, es macht jemand wie ihm nicht einfach, sich
genau
zu zeigen.
Also, das stimmt schon, ja. Und gerade auch die Außenverteidiger, das ist ja auch so eine klassische Position, auf der viel rotiert wurde bei den Bayern schon immer. Da hat es ein Bernard immer schon besser gemacht als oder immer schon sehr gut gemacht, wie du schon gesagt hast. Aber die sind zum Beispiel auch so davon abhängig, wer vor ihnen spielt. Also einer der Gründe, warum Alaba immer gesetzt ist, egal in welcher Formkrise er steckt, ist, wenn Ribéry spielt, dann haben die beiden eine besondere Verbindung, die man aber ehrlich gesagt in den letzten Spielen zusammen nicht mehr gesehen hat. Aber anderes Thema. Wir jetzt nicht in den Bayern-Mods-Modus verfallen. Aber es ist halt tatsächlich auch schwierig, weil es spielen ja dann trotzdem noch, die entscheidenden Bälle kommen trotzdem meistens noch von anderen Spielern. Du musst irgendwie, ja, also es ist schwierig. Und trotzdem finde ich es aber genauso wie du, der Spaß hat gefehlt und das tut, ja, ist vielleicht schwierig, das spreche ich jetzt, glaube ich, sehr als Fan, sonst versuche ich ja immer zu objektivieren, aber mir tut das ein bisschen weh. Ich möchte sehen, dass meine Mannschaft am 32. Spieltag, wenn sie zu Hause gegen den Tabellen 18 spielt, dass die bei geilem Wetter, volle Hütte, da will ich, dass die Bock auf Fußball haben. Dann will ich, dass die so Bock auf Fußball haben, wie ich Bock drauf habe, mir das anzugucken. Und das hat voll gefehlt, weil die halt aus ihrem...
Tom Starke hatte Bock.
Tom Starke, dem hat man sie auch total gegönnt. Ja. Das war tatsächlich auch so aus Bayern.
Ich kapiere übrigens diese Statistik nicht. Der hat
die beste weiße Westen.
Ja, mit 8 Pflichtspielen, wie viel? 13 Titel geholt. Wie geht das?
Naja, der hat.
Er hat sie ja nicht in den Spielen geholt.
Achso. Naja, der war halt so lange im Verein, dass der Verein 13 Titel gewonnen hat.
Genau. Ah, okay. Ah, und dadurch.
Er hat ja auch gesagt, das war auch sein Bonmot, hat er gesagt, mit so wenigen Einsätzen war es gar nicht anders zu erwarten.
Und er hat die beste weiße Westenquote aller Bayern-Torhüter. Ich glaube mit irgendwas mit 70%. Neuer hat irgendwie 59%.
Tja.
Ja, also Legende jetzt schon. Living Legend.
Getoppt nur durch Sven Scheuer.
Und ehrlich?
Nein,
Scherz. Und ja, sehr geliebt. Wollen wir noch was über Darmstadt sagen, bevor wir aus der Schlusskonferenz rausgehen?
In diesem süddeutschen Text, über den wir eben schon zitierten, über Werder, wurden so alte Werder-Legenden so mit 1-2 Adjektiven abgehandelt. Und da stand bei Tor de Frings, wie Max Nofka zu sagen pflegt, der besessene ja. Thorsten Frings. Das ist mir aufgefallen. Mhm. Ist er so besessen? Hat er seine Besessenheit? Fällt dir jetzt noch auf? Also Linientrainer?
Nee, er hatte schon so manchmal so Jeremies-Tendenzen, finde ich, als Spieler noch. So von der Besessenheit im Defensiv-Zweikampf. Aber er hatte nie diese Besessenheit in der Außendarstellung. Also es gibt ja die berühmte Szene, in der er die deutsche Nationalmannschaft beim Sommermärchen WM 2006 in der Kabine anfeuert und halt nur so Sachen sagt wie, die hauen wir weg.
Ja, wobei, also das muss ich ja sagen, die Kabinenrede vom Sommermärchen in diesem Film gehört ja mit zu einer der größten Desillusionierungsmaßnahmen zusammen im deutschen Fußball. Also
ich muss unseren Kapitän noch nicht.
Ja.
Das war legendär.
Nee, als ich das gesehen habe, dachte ich, ich hatte mir da auch viel reininterpretiert, ne? Ich war doch auch gepackt 2006. Und dann habe ich den Film gesehen und dachte mir so, oh Gott. Gut, dass es nicht übertragen wurde oder dass irgendwo in der Sportschau kam oder sowas. Sonst hätte ich, glaube ich,
nicht mehr so. Entzaubert das Ganze.
Ja, Wahnsinn, ja. Klar, Fußball sind ja Tollköpfe und Fußballtrainer hat auch irgendwie und es ist halt einfach so. Und das muss man aber natürlich ausblenden, weil man will ja auch gerade der Mannschaft, die man die Daumen drückt, sei es gerade der FC Bayern oder die Nationalmannschaft oder Schalke oder Freiburg oder weiß der Geier. Man will die Mannschaft ja nicht als das sehen, was sie ist, sondern man will sie als seine Mannschaft sehen, irgendwie. Mhm. Man will sich ihr nahe fühlen und man will auch nicht, deshalb hasse ich es immer so, wenn irgendwo im Bericht kommt, was Fußballer für Musik hören.
Weil ja, kommt dann immer 15, furchtbar.
Kommt immer 15 Mal Seven I Do. Du drechtes Schwein und dann brauche ich erstmal, dann muss ich.
Ich kann euch meine Facebook-Post sagen von der legendären 7-1 Spiel gegen Brasilien. Da hatte ich gerade kurz vorher gehört, die Mannschaft hat sich mit, ich rede keinen Scheiß, mit Helene Fischer eingestellt.
Ja, das ist ja der Klassiker.
Naja. Ja, oder? Ja, gut, aber dann kann man ja Helene Fischer fast wieder gut finden.
Eben, und das war mein zweiter Post an dem Abend.
Ah, der Umkehrschluss wäre mir zu gewagt.
Ja. Hallo,
Wacher. Über das Spiel weißt du, du dir angucken musst, noch ganz kurz Halbzeitansprachen. Ich gebe dir vollkommen recht, sehr desillusionierend zu sehen, was die da sehen. Andererseits glaube ich, was Ottmar Hitzfeld den Bayern gesagt hat, vor den entscheidenden Spielen war jetzt auch nicht so
gut. Natürlich.
Aber ich weiß es ja nicht, das ist ja das
Gute. Eine andere sehen willst, es gibt eine Halbzeitansprache von Ralf Rangnick in der Aufstiegssaison von RB Leipzig. Die ist wirklich interessant, weil der halt mit so allen psychologischen Kniffen arbeitet, die es so gibt. Erst fängt er so an und zitiert eine RB-Moderatorin, die irgendwie gesagt hat, Leipzig, die haben zuletzt gar nicht als Mannschaft gespielt. Und dann sagt er so, ja, da hat sie vielleicht gar nicht so unrecht, die Dame, denn wir müssen, dann hat er so 2-3 taktische Infos nochmal gegeben, verpackt in so ein Motivationsding. Und ich dachte mir so, naja, aber ist ja ganz schön lahm. Und dann brüllt er, aufstehen, macht das Licht aus, macht das Licht wieder an, sagt nochmal, aufstehen. Alle Spieler stehen auf, alle Betreuer stehen auf, das Licht ausmachen war so quasi nochmal so der optische Effekt, jetzt aufgepasst. Und dann schreit er nur noch so Kram wie, ihr seid Krieger, ihr gerät da raus, ihr nehmt euch, was euch gehört, putscht die richtig auf und dann gehen die raus. Sehr faszinierend.
Ist auf YouTube?
Ist auf YouTube.
Mhm. Wäre jetzt interessant zu sehen, wie der Hasenhüttl das so macht, ne?
Ja. Ich glaube ehrlich gesagt ähnlich. Also wenn man sich
die ganze Sache macht, den Nagelsmann.
Irgendwie den in der ersten Viertelstunde anfangen. Mhm. Ja.
Ich habe ja nichts gegen Leipzig, die Fußballmannschaft, aber mir ist so das ganze Red Bull-System, ich war ja auch mal ich habe es ja Rüdiger schon mal erzählt, ich war ja auch mal in einem Bewerbungsgespräch da. Und
im Hangar, ich habe es gehört.
Ja, das ist alles so ein bisschen, auf mich macht das irgendwie einen merkwürdigen Eindruck. Das macht für mich schon so einen Eindruck, so eine gewisse Hermetik nach außen. und so eine gewisse oktroyierte Philosophie irgendwie. Und das gefällt mir nicht. Und das fühl mich da auch immer so ein bisschen bestätigt, weil das, was der Mateschitz in den Interviews die letzten beiden Wochen von sich gegeben hat, das war ja genau, das ist wir gegen außen.
Ja.
Und das ist irreal und das ist klein gedacht und das gefällt mir nicht. Und deshalb, wenn ich das höre, weil ich kannte das tatsächlich nicht von dieser Kabinenansprache, das ist so genau das, was mir nicht gefällt. Also der kalkulierte Erfolg am Fußball, mir geht es da weniger um die Romantik, mir geht es einfach darum, dass mir das trägt für mich immer so leicht unangenehme Züge. Das hat irgendwie Züge von Macht, von Einflussnahme und Macht. Also jemand will was unbedingt und kann es aber eigentlich im Prinzip nicht so genau begründen, warum. Weil, also es geht um die Macht statt um den, also wenn man jetzt, man kann natürlich sagen, Leipzig spielt einen wunderbaren Fußball und das ist auch ganz toll und deshalb will ich mich auch gar nicht über Leipzig die Mannschaft aufregen, aber was dahinter steckt, ist natürlich schon, der zu zeigen, okay, wir haben es in der Formel 1, haben wir das gepackt, wir machen es jetzt im Fußball genau. Und so, aber wofür eigentlich? Also was beweist es? Es beweist
das Marketing-Ding, sagt der Mateschitz.
Ja, aber wo ist das Endgame? Also was bringt's letztlich?
Das Endgame ist, dass in Deutschland durchschnittlich, glaube ich, 7 bis 9 Dosen von diesem Getränk
konsumiert werden. Das ist doch Quatsch. Der Typ ist der 60 reichste Mensch der Welt. Dem geht es doch nicht mehr um seine Dosen. Da geht es doch nur noch um die reine Machbarkeit.
Ja, das kann auch sein.
Und das ärgert mich. Weil
zu zeigen, dass man es kann.
Ja, und wenn jetzt tatsächlich so schöner und leidenschaftlicher Fußball dabei rauskommt, dann finde ich das, dann kommen mir die Spieler fast missbraucht vor, weil die machen ja eigentlich alles richtig und die spielen ja genau den Fußball, den wir sehen wollen und die spielen auch genau den leidenschaftlichen Fußball, den wir jetzt bei Werder und Köln gesehen haben. Aber eigentlich der Zweck, also der ist der falsche irgendwie. Also ich schaue mir halt dann schon lieber...
Als würdest du einen sehr, sehr gut organisierten und sehr erfolgreichen CSU-Ortsverband sehen. Oder?
Ja.
Man denkt sich so, technisch ganz toll gemacht und tatsächlich so sollte Politik sein.
Ja,
aber
ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
Unter falscher Absenderschaft irgendwie.
Ja, so ein bisschen, genau.
Also, ja.
Noch zu Darmstadt vielleicht ganz, ganz, ganz kurz. Ich fand, dass der Frings im Prinzip hat er das auch gemacht, was Bernd Schuster gemacht hat, so ein bisschen aus so einer Wüstenreste-Truppe.
Dirk Schuster,
ja. Natürlich, sorry. Der ehemalige Trainer des Jahres. aus so einer vagabunden Truppe, so einer Reste-Rampe-Truppe, irgendwie eine wahnsinnig charmante und gut spielende und mit Herz spielende Mannschaft gemacht hat. Und das haben sie selbst in dem Spiel, ist sie nicht ganz so gut gelungen, wie jetzt zum Beispiel gegen Hamburg oder so, aber immer noch gut.
Er hat mehr Eier und Herz als ganz viele Mannschaften, die in München diese Saison gespielt haben.
Die müssen sich nicht schämen. Und vor allem, die haben immer zumindest in den letzten 8, 9 Spielen immer gleich viel gegeben. Also, die haben es nie.
Genau, es war immer alles und dann kannst du nämlich auch mit der Niederlage
leben.
Weil du musst es dann einfach ertragen.
Und dann ist so ein wenn jemand so absteigt, dann ist es nicht so schlimm und nicht so. Das versetzt auch der Vereinsgeschichte nicht so einen Dämpfer, als wenn zum Beispiel immer wieder HSV so hinwurschelt und dann vielleicht doch mal in der Relegation scheitert oder so. Wobei, du bist ja auch eine Fahrstuhlmannschaft am Start.
Ich finde, wir haben damit den Spieltag sehr rund gemacht.
Ja, und wir müssen ja noch weiter
podcasten. Die Zeit ja genau, schon sehr, sehr fortgeschritten ist und wir ja noch eine Aufnahme gleich haben, würde ich sagen, ich danke euch beiden sehr herzlich.
Ja,
und zwar zum einen Rüdiger Rudolf. Ich versuche es gar nicht mit dem R so schön hinzukriegen wie Bernie. Bist du auch bei Twitter?
Ich bin auch bei Twitter unter dem Namen Rüdiger Rudolf.
Das ist krass.
Aber Rüdiger ist so wenig Twitter-affin, dass er noch nicht mal merkt, wenn ihn jemand verlinkt oder an.
Das stimmt.
Andingst.
Ja, weißt du, ich.
Also verspreche
selbst wenn da Tweets von mir kommen, ich habe mein Facebook und mein Twitter verlinkt.
Ja. Liebe Hörer, versprecht euch nicht zu viel von der Interaktion mit Rüdiger Rudolf auf Twitter.
Also vielen Dank für deinen Mut, dass ich hier was sagen durfte.
Vielen Dank für die Einladung in deine Küche, den größten Avocado-Baum Berlins. Und vielen Dank auch an Bernie Meyer at St. Bernster.
Ja.
Da steckt der Sankt ja schon drin, deswegen muss es bei Pauli dann wahrscheinlich auch nicht sagen.
Ah, jetzt wird's richtig rund.
Ja, danke, dass du mit dabei warst mal wieder, Bernie.
Hat super Spaß gemacht. Gerne. Im letzten Rasenfunk der noch nicht so ganz so gewerblich ist. Kurz vorm Sellout noch.
Ja, genau, kurz
vorm Sellout. Der letzte Indie-Rasenfunk.
Leute, bald gibt's Merchandise, ihr könnt euch festhalten. Ich habe da ganz toll, gibt ganz viele neue kreative Leute, weil Red Bull sein Mediahaus, seine Kreativagentur zugemacht hat. Deswegen, da wird was auf euch zukommen, das wird euch umhauen, Leute. Bevor wir das Ding hier dicht machen, habe ich noch zwei Podcast-Tipps. Zum einen, der Blaue Salon hat ein sehr schönes Selbstgespräch geführt. Die wurden interviewt für das Schalke Unser und haben das mitgeschnitten, warum sie eigentlich diesen Schalke-Podcast machen, wie das alles so kam. Sehr hörenswert. Und nicht sportlich, sondern politisch, der Aufwachen-Podcast hat Folge 200 mit Sigmund Gottlieb gemacht. Und die ist sehr gut geworden. Das Setup lässt alle erstmal aufhorchen, dass sich die beiden unbedingt zusammentun, Aufwachen Team plus Sigmund Gottlieb, aber interessantes Gespräch geworden. Hört es euch an, hat 2 Stunden gedauert. Aufwachen Podcast Folge 200. Und in diesem Sinne hören wir uns nach dem nächsten Spieltag vermutlich entweder in der Nacht auf Montag oder am Montagnachmittag, muss ich meinerseits noch herausstellen. Auch wieder mit Gästen über den 33. Spieltag. Und dann kommt er ja bald schon, der Rasenfunk Royal, den gerade Bernie Meyer nicht erwarten kann.
18 Stunden.
Bis dahin, liebe Hörer, hört den Brennerpass, hört den Aufwachen-Podcast, hört den Blauen Salon und dann hören wir uns wieder in einer Woche in der Schlusskonferenz. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.